Yo, was geht ab, Bratans und Brathähne? Diese Episode wurde tatsächlich schon am Freitag released. Wenn ihr ab der nächsten Episode immer Early Access haben wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. patreon.com/Staudemeyer-Podcast. Jeder IGVS-3-Pointer hilft uns, dieses Projekt zum Beruf zu machen. Kuss geht raus und ansonsten erstmal viel Spaß mit dieser Episode. Moin und herzlich willkommen zu eurem NBA-Podcast ins Gesicht von Staudemeyer. Und endlich geht es wieder los. Also das fühlt sich jetzt wirklich wie eine kleine Premiere an unseres neuen Modells. Werden wir natürlich nochmal ein kleines bisschen darauf eingehen. Ihr habt die letzte Episode gehört, die war scheiße langweilig, aber jetzt geht endlich wieder los. Mein Name ist Dirk Funk und mit in der Leitung darf selbstverständlich nicht fehlen. Die lebende Legende, das Biest unter dem Korb, das einzige Double von Yusuf Nurkic, was es gibt, und er sieht trotzdem besser aus. Arne Tegen, moin.
Moin Mahlzeit, Bienvenidos natürlich auch von mir. Ich bin maximal gehypt, vielen Dank fürs Airhorn, ich habe es lange nicht mehr gehört. An alle Schlagerfans da draußen, macht einfach, ich glaube, es geht schon wieder los von Roland Kaiser an und stimmt euch damit auf diese neue Episode ein. Wir sind wieder am Start. Das wievielte Comeback ist es, ist die Frage. Sind wir schon zweistellig? Ich bin mir unsicher.
Also, wir können irgendwann langsam mal die großen Michael fünf Dublé Comebacks, Dublé sein, ja.
Die großen fünf Comebacks von IGVS. Da ist dieses hier auf jeden Fall Platz 1, denn dieses wird das nachhaltigste aller Comebacks sein.
Habe ich eigentlich Comeback gesagt? Weil ich hatte ja eigentlich auch in dem Untertitel der letzten Episode stand, don't call it a comeback, weil es ist ja selbstverständlich kein Comeback. So, wie gesagt, haben wir in der letzten Episode darüber geredet, was das Ganze hier vor sich hat. Wir müssen natürlich, ja, weiß nicht, ob wir es direkt raushauen wollen. Also erstmal, klar, dass das Modell, wie gesagt, schon solide ist und dass es Potenzial hat zu funktionieren. Das wussten wir, beziehungsweise war ja der einzige Grund, warum wir es überhaupt gemacht haben. Sonst wären wir einfach wahnsinnig. So, aber wie gut es jetzt angenommen wurde und mit wie viel Vertrauen uns da wirklich etliche Leute begegnet sind. Also ich weiß nicht, ich glaube über 200 Supporter, neue waren es jetzt echt innerhalb von, weiß ich nicht, 36 Stunden. Das ist schon krass. Also von daher, riesen Shoutout wirklich an die Jungs und Mädels. Ich glaube hauptsächlich Jungs, aber ein paar Mädels sind vielleicht auch dabei. Großartig. Und dementsprechend kann man nur mit maximaler Motivation in die neue Episode gehen.
Absolut. Also wir küssen eure Augen, eure Nüsse und die liebsten Körperteile für den Support. Wir haben sensationelles Feedback bekommen. Es gab auch einen kleinen Shitstorm, wobei ich im Nachhinein
ehrlich gesagt ein bisschen... Der war echt wenig.
Ja, ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich bin wirklich enttäuscht. Ich dachte, dass hier ein bisschen, also wirklich ein bisschen mehr Gegenwind kommt. Kam vereinzelt, aber das überwältigende Feedback war sehr, sehr positiv. Sie sind uns die Türen eingerannt. Ihr seid uns die Türen eingerannt. Ich habe 213 neue Patreoneten. Da müssen wir uns auch mal bis auf sofort für einfallen lassen. Sind es bis heute, bis jetzt gerade, also sensationell. Da sind wir schon auf einem sehr, sehr guten Weg und glaube ich, gibt uns beiden auch nochmal so ein bisschen das Gefühl, dass der Weg, den wir da eingeschlagen haben, funktionieren kann. Nicht nur bei uns irgendwie im Kopf, als wir uns das alles auf dem Reißbrett überlegt haben, sondern auch in der wunderschönen Realität. Von daher, siebenfaches Chapeau-Klack an jeden, der schon dabei ist. Und wer gar nicht weiß, wovon wir reden, hört am besten nochmal die letzte Episode und besucht uns vielleicht mal auf patreon.com/Staudemeyer-Podcast. Dann wisst ihr auch, worum es geht.
Ja, das werden wir am Ende vielleicht auch noch ein bisschen pluggen, aber jetzt wollen wir natürlich erstmal ein kleines bisschen loslegen. Und ich finde aber ganz geil, jetzt wirklich dieser Arbeitstag, dieser Donnerstag, da haben ja auch ein, zwei Leute dran gezweifelt, aber der setzt sich halt wirklich durch. Also ich habe eben schon gesehen, weil du hast ja einen krassen Instagram-Post rausgehauen, finde ich übrigens auch ganz geil, nachdem wir unser Rebranding gemacht haben und dann so, wir haben so irgendwie telefoniert und dann, Digga, hast du das mal gesehen, wenn die bei Insta irgendwie so drei Bilder machen nebeneinander und das ist dann so eins, das ist total sick. Lass das auf jeden Fall machen. Sah auch wirklich total geil aus und jetzt macht
Arne den vierten Post
und er sitzt da in seiner Batman-Hose bei schlechtem Licht und dann so Daumen hoch, Episode geht gleich los. Aber das ist geil, das ist genau der Content. Ja, das ist echt guter Content, finde ich. Also feiere ich. Ich sehe, das kann man jetzt nicht sehen, aber bei mir, Thema Arbeitstag, ich bin jetzt gerade vom Training gekommen, habe nicht geduscht, habe nur mein klatschnasses Shirt ausgezogen und sitze jetzt hier wirklich richtig asozial, oberkörperfrei mit einer Zipperjacke, aber offen. Weil so Zipper, oberkörperfrei ist halt eine scheiß Kombination. Haare natürlich komplett durch. Ich werde, glaube ich, mal ein bisschen Insta-Story machen während der Episode. Keine Ahnung, vielleicht kann man das dann auch nachvollziehen. Aber ja, so ist es. Donnerstagabend, Arbeitstag, IGVS-Tag, finde ich richtig geil.
Wir müssen auf jeden Fall auch nochmal die großen fünf Outfits, in denen wir schon einen Podcast aufgenommen haben, machen. Weil, also ich glaube, mein Highlight, mein Platz 1 ist tatsächlich einfach, als ich tatsächlich nur ein T-Shirt anhatte und wirklich nichts anderes hat mir gefallen. Heute ist es die Batman-Radler. Ja, ist so. Dafür haben wir jetzt, ganz ehrlich, wir haben jetzt vier Instagram-Posts innerhalb von, 5 Tagen.
Career High.
Ich glaube, 4 Instagram-Posts haben normalerweise so 9 Monate gedauert in den letzten paar Jahren. Von daher sind wir, glaube ich, auch da auf einem ganz guten Weg. Du musst jetzt einfach nochmal schnell nachlegen. Wir müssen einfach immer 3 Posts in Folge machen, damit dieses wunderschöne Bild unten, was wir uns überlegt haben, auch längerfristig steht.
Oh Gott, okay. Dann bin ich mal gespannt, was man da machen muss, damit das da wirklich zu deinem jetzt letzten Post passen kann. Naja, müssen wir mal schauen. Also, was haben wir heute vor? Für alle, die jetzt vielleicht auch sogar neu dazugestoßen sind, wobei das eigentlich überhaupt nicht sein kann. Also, wir knüpfen natürlich nahtlos an dem an, was wir eigentlich die ganze Zeit gemacht haben, als wir noch komplett aktiv dabei waren. Wir werden heute das erste Mal natürlich auch wieder eine Rubrik mit dabei haben, eine relativ neue tatsächlich, also ich werde dich schön, wir hatten mal damals den Hot Seat, der hat dann irgendwann so diese Pokémon-Weiterentwicklung gehabt, von Bisasam zu Bisaflor, wurde dann so ein bisschen
Bisaknosp
ist dazwischen. Ach du Scheiße, Hardcore-Fail. Hardcore-Fail. Und das werden mir jetzt ein paar, glaube ich, böse Schnitt. Nehmen. Ja, Schnitt und wieder zurück. Nein, Quatsch. Und ja, das Ganze ist dann Blinker links geworden, das ist eine sehr, sehr schöne, sehr intensive Rubrik, die wir da auf jeden Fall haben, und da werde ich Arne mal richtig schön die Mangel nehmen später. Dazu werden wir natürlich auch ein bisschen, ja, on topic einfach natürlich auf die Offseason ein bisschen eingehen. Wir haben uns natürlich ausgerechnet, vor dem Saisonstart 5 Episoden an der Zahl werden jetzt auf jeden Fall noch kommen, und jetzt wollen wir so eine machen, in der wir erstmal so ein kleines bisschen warm werden. Wir wollen auch heute ein bisschen positiv bleiben, also tatsächlich werden wir auf die Offseasons der Teams eingehen, die da gut abgeschnitten haben, unserer Meinung nach, und da finde ich es eigentlich auch ganz geil, ein bisschen Haare zu spalten und da auch nochmal ein bisschen wirklich auch kritisch ranzugehen und halt nicht immer direkt die 1 plus rauszuhauen oder die 1 und vielleicht auch nochmal ein bisschen die andere Seite der Medaille darzustellen. So, war bei den Lakers alles top, war bei den Clippers alles top, wer hatte vielleicht underrated eine richtig gute Offseason, darauf wollen wir rein basketballtechnisch eingehen, und dann werden wir in den nächsten 4 Episoden, wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es strukturieren wollen, aber wir haben ja jetzt 6 Tage Zeit dafür, das ist auf jeden Fall stabil, und dann werden wir in irgendeiner Form natürlich auch unsere heißgeliebten, zumindest von unseren OG-Hörern, unsere Season-Previews natürlich in einer adaptierten Version dann irgendwie raushauen, dass wir in den nächsten 4 Episoden da irgendwie, ja, euch warm machen für die Saison und vor allen Dingen uns auch wieder angreifbar nahbar machen, weil ich fand es eigentlich immer geil, so ein gewisses Ranking muss kommen von uns. Ich finde das einfach herrlich, weil man uns darauf einfach mal so ein bisschen schön wieder die Hoden langziehen kann, so am Ende der Saison, wenn wir dann halt Scheiße gelabert haben.
Ich weiß nicht, ob ich an der Stelle wirklich akuten Bedarf habe, was langgezogene Hoden angeht. Oh, oh aber gut, lassen wir das einfach mal so stehen. Nein, also wir sind ja bekannt dafür, dass die Titten hier wirklich vom Start weg auf den Tisch kommen und wir uns da auch gerne angreifbar machen. Haben in der Vergangenheit schon Saisons gehabt, wo ich sagen würde, haben wir einen extrem guten Job gemacht, was unsere Prediction-Rate anging. Mhm. Lief auch schon mal anders, also ich bin gespannt, wie es dieses Jahr läuft. Ansonsten hast du richtig gesagt, wir werden uns ein bisschen mit der Offseason, also ein bisschen rückblickend, erstmal in dieser Episode, ja, einfach wieder reintalken. Also ganz ehrlich, ich habe auch das Gefühl, so meine Methodik, wollte ich gerade sagen, meine Rhetorik, siehst du, da fängt es schon an, ist auch ein bisschen unterentwickelt. Also die hat sich eher so wieder von Bisaknosp Richtung Bisasam entwickelt, also so ein bisschen Rückentwicklung. Also da muss ich erstmal wieder mich ein bisschen reingrinden. Du bist ja immer noch total im Saft dank deines Volleyballprojekts. Ich bin gespannt, wie das läuft. Ich habe noch ein Off-Topic-Thema hinten raus, was ich mit dir besprechen möchte. Oh,
extrem gespannt.
Ja, vielleicht schon so ein kleiner Vorgriff auf die erste Off-Topic-Episode, die für unsere Supporter dann demnächst mal kommen wird. Bin ich mir unsicher, aber ich glaube, es hat Potenzial, auf jeden Fall eine 1,5-Stunden-Episode zu werden, wenn wir dann uns dem Thema mal richtig en Detail widmen. Aber will ich heute erstmal so ein bisschen, ja, mal ein bisschen warm werden. Also ich freue mich wie ein kleines Kind, und dann würde ich sagen, lass uns einfach mal loslegen.
Ja, dann kommen wir doch einfach mal auf die Offseason. Und wie gesagt, wir wollen heute mal durchweg positiv sein, was für uns auch nicht unbedingt der gewöhnliche Weg ist, weil normalerweise geht es eigentlich in der Offseason für uns los, mal die beschissenen Teams hinten raus dann einfach mal einzuleiten. Fand ich auch mal sehr spannend, aber jetzt fangen wir einfach mal positiv an. Und ich will eigentlich mal direkt so ein bisschen aus dem Weg bringen. Ich habe ja gestern einen Livestream gemacht. Ich bin seit gestern offiziell Livestreamer, muss man mal dazu sagen. Tegli konnte sich das Ganze, glaube ich, noch nicht reinziehen, weil er, ja, wie immer gehustelt hat. Aber das war eine schöne Geschichte. Und da kam unter anderem natürlich auch die Frage auf, wer hatte denn wirklich die beste Offseason? Die beste Offseason von allen. Und ganz oft habe ich dann immer wieder gelesen, die Los Angeles Clippers. Und klar, das hat halt einen großen Grund. Das hat halt einfach den Grund, dass Kawhi Leonard, ja, der ist ja, wie gesagt, wenn er, ich habe da gestern schon mal ein kleines bisschen drüber philosophiert, sollte der Mann einfach in dieser Saison wieder First Try mit den Clippers Champion werden, dann musst du ihn einfach jetzt schon unter die Top 5 All-Time einfach nehmen, weil das so eine herausragende, ungewöhnliche Story ist. Sollte er das schaffen, dann ist das, ja, da gibt es keinen Präzedenzfall für, deswegen ist das ja auch so unglaublich. Ich meine, klar, da hast du so die MJs, da hast du die LeBrons, die dann vielleicht auch gerade im Fall von LeBron für 2 verschiedene Teams Titel geholt haben, aber diesen Weg, den Kawhi dann einschlagen würde, das wäre halt wirklich absolut sensationell. Klar, dass Kawhi dann einfach den Move gemacht hat, wir haben privat natürlich zu der Zeit ein bisschen drüber gesprochen, ich glaube, wir können beide behaupten, schockiert hat es uns natürlich nicht, dass er wirklich diesen Weg gegangen ist, so, dass er ins Warme will und dass er im Zweifel auch einfach sich die Destination aussucht, wo es ihm wirklich am besten gefällt. vielleicht auch nicht unbedingt sportlich. Das war irgendwie in gewisser Weise klar. Und dass er sich dann dafür entscheidet und dann halt inzwischen wirklich diese Macht generiert hat, klar, weil er hat jetzt einfach bewiesen, was er für jedes Team sportlich machen kann, sich quasi seinen Co-Star der Wahl dazuzuhören. Klar, es gab mal Gerüchte, dass James Harden eventuell auch so ein Kandidat gewesen wäre, den Kawhi da gerne gesehen hätte. Bloß dann war es am Ende Paul George, der da von den Thunder losgeeist wurde. Und das halt wirklich für ein historisches Paket. Und wir werden darüber diskutieren müssen. Ich glaube, rein aus dem Grund, Kawhi und Paul George vereinen zu können bei den Clippers, sind die Clippers natürlich auch ein Gewinner, wenn nicht sogar der große Gewinner. Aber ich bin mal gespannt, wir werden gleich auf die Details natürlich nochmal eingehen, was die Thunder jetzt da wirklich alles bekommen haben. Aber boah, erster Eindruck, also du bist ja auch Fan von beiden, lässt du dich da auch so ein kleines bisschen quasi von blenden, dass du einfach sagst, boah, nenn mir die Argumente gar nicht, wenn die beiden zusammen in der Offseason zu einem Team gehen, dann kann das nur ein 1+ sein oder wie siehst du das?
Also ich lasse mich ja grundsätzlich gerne blenden, wie wir alle wissen, das ist schon eines meiner Hobbys. Nee, aber da finde ich, muss man schon ein bisschen differenzieren. Also ich habe jetzt noch nicht sowas wie eine Liste für mich gemacht, wer wirklich die beste Offseason hat. Ich habe natürlich so eine Handvoll, mindestens eine Handvoll Teams, wo es mir sehr, sehr gut gefallen hat, was sie gemacht haben. Da ist jetzt kein großes Wunder, gehören die Clippers auch dazu. Aber es reicht mir für mich in dem Fall nicht zu sagen, sie haben Kawhi Leonard und Paul George gesigned, also arguably die zwei größten Free Agents, die außer Kevin Durant irgendwie so auf dem Markt waren. Das ist monströs und selbstverständlich steht da bei mir irgendwie auch eine 1, ob da dann ein Sternchen dran ist oder Peng. Aber es reicht mir nicht, um quasi alles andere auszublenden. Also ich finde, man muss da auch ein bisschen berücksichtigen, was haben sie abgegeben, wie ist, sag ich mal so, das Risikomanagement, also was passiert denn, wenn das nicht funktioniert, wie sehen dann die nächsten Jahre aus? Also es ist ja auch immer so eine Frage in der Bewertung, wie mittelfristig man sich das anguckt. Also blendet man alles aus und ist nur für die nächste Saison irgendwie in der Bewertung? Dann sind die Clippers da relativ safe wahrscheinlich das Team, was man ganz oben haben muss, was die Offseason-Note angeht. Ich gucke da schon immer noch ein bisschen weiter. Ich gucke jetzt nicht, was in 7 Jahren potenziell sein kann, aber ich finde, man muss schon ein bisschen das große Ganze im Blick haben. Und da sind sie nun mal auch ein amtliches Risiko gegangen, haben wahnsinnig viel abgegeben. Ich finde es 100% richtig, was sie gemacht haben. Und als GM, als Verantwortlicher, wenn du Kawhi Leonard und Paul George in einem Sommer signst, so, da hast du halt, wenn nicht gar alles, dann zumindest mal sehr vieles richtig gemacht. Insofern ist es ein bisschen logisch, finde ich, dass sie da irgendwie immer oben mit reingeworfen werden. Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, wären die Clippers nicht das Team, wo ich sagen würde, das hatte definitiv de facto die beste Offseason, weil ich dann schon eher noch ein bisschen langfristiger gucken würde und dann noch so ein, zwei andere Teams habe, wo es mir im Gesamtbild noch ein bisschen besser gepasst hat, die nächstes Jahr nicht halb so gut sein werden wie die Clippers, aber mittelfristig eine Chance haben, dass man auf diesen Sommer zurückguckt und sagt, das war so irgendwie der goldene Move, der uns auf Jahre richtig, richtig relevant und richtig gut macht. Von daher sind sie ganz weit oben. Für mich wären sie, glaube ich, tatsächlich nicht die 1.
Ja, krass. Ich bin mal gespannt. Wir werden natürlich auch die weiteren Kandidaten durchgehen und wo du dann am Ende wirklich sagst, okay, das ist offiziell jetzt mein Kandidat, ich lege mich da fest, aber Risikomanagement ist halt genau das Thema. Also es ist halt allgemein auch spannend. Ich glaube, dieser Kawhi-Präzedenzfall, der es jetzt irgendwie schon ist, hat halt irgendwie gezeigt, ja, haben die Raptors im Nachhinein absolut alles richtig gemacht, sich für ein Jahr als Rental einfach Kawhi Leonard zu holen? Ja, und die Clippers gehen jetzt einen Weg, natürlich, sie haben ihn mindestens für 2 Jahre, es war ja ein 2+1, den er quasi unterschrieben hat, in 2 Jahren könnte er wieder sagen, ciao, ich bin raus. Aber ja, ich glaube, jeder, der Steve Ballmer als Owner so ein bisschen einordnen kann und vielleicht auch Jerry West, der natürlich unglaublich ehrgeizig ist und vor allen Dingen jetzt auch vorhat, abseits der Warriors-Geschichte jetzt auch zu zeigen, ja, ich kann ja auch mit der Franchise wirklich den ultimativen Erfolg dazu holen. Und was er jetzt da einfach auch geleistet hat natürlich in Jerry West, ist absolut unglaublich. Aber wir müssen es ja einfach nochmal uns auf der Zunge zergehen lassen, was da jetzt alles an Picks zu den Thunder geht. Und 7 Jahre war jetzt ein gutes Wort, weil das in 7 Jahren ist das erste Jahr, in dem die Clippers nicht mehr die Konsequenzen dieses Trades spüren werden, weil 2025 ja dieser letzte Pick-Swap ist, wirklich der eigene 2022er, 24er, 26er Unprotected zu den Thunder, dann noch den Unprotected 21er der Miami Heat, 2023 nochmal den First-Rounder der Miami Heat, den ja die Clippers sich da angeeignet hatten. Und der zwar dann auch protected und dann halt, wie gesagt, dazu noch die Möglichkeiten der Pick-Swaps 23 und 25. Und das ist schon absolut unglaublich. Also für mich, und da muss man auch mal ganz hart sagen, das hat ein Restrisiko, Desasterpotenzial zu haben, à la Brooklyn Nets Celtics damals. Also das ist schon wirklich unglaublich, weil wir müssen uns ja nur mal ein Szenario vorstellen. Klar, sollten die beiden in den nächsten 2 Jahren gesund sein und auch Paul George durch den Trade hat ja jetzt auch quasi noch 2 Jahre garantiert für die Clippers und danach auch eine Player Option, also in 2 Jahren könnten beide weg sein und sollte sich nur einer von den beiden verletzen, dann werden wir gleich auch noch mal ein bisschen auf das Team und das Drumherum angehen, ob sie jetzt vielleicht auch wirklich der Top-Favorit sind. Ja, dann sind die Clippers für mich aus der absoluten Contention für den Titel raus. Und dann hast du auch keinerlei Garantie, dass entweder beide bleiben oder dass nur einer bleibt. Und dann dieses Aftermath, was da wirklich dabei mitspielt, boah, fällt mir schwer. Vielleicht auch, weil ich jetzt von beiden einfach nicht so der krasse Fan bin. Also sportlich ohne jeden Zweifel, wie gesagt. Aber dann bin ich da vielleicht nüchterner und denke mir so, boah, die Clippers könnten echt in 5 Jahren einfach, ja, das könnte absolut desaströs laufen. Dann reden wir nicht nur von den verlorenen First-Roundern, dann wirklich auch noch von einem Jahr 23 und 25. Und über die Thunder werden wir auf jeden Fall noch sprechen, weil die hatten natürlich aufgrund dieses Hauls, den sie da gemacht haben durch diesen Deal, für mich auch eine gute Off-Season. Und das Drumherum, was da gab,
absolut,
könnte es halt wirklich auch faktisch so sein. Klar sind die Clippers so selbstbewusst zu sagen, wir wollen weiterhin das beste Team in LA sein, obwohl LeBron da jetzt ist und AD da ist, ist uns alles scheißegal. Wir werden 2023 und 2025 definitiv besser sein als die Trash Thunder. Von daher ist der Pickswap eh mehr oder weniger egal. Aber ey, wer weiß. Also für mich gibt es ein absolutes Szenario, in dem bei den Clippers der absolut alles brennt und dann selbst auch 23 und 25 die Thunder da weiterhin von profitieren werden von dem Deal.
Das Szenario gibt es zu 100%. So dieser Brooklyn Nets, diese Brooklyn Nets Analogie ist natürlich, liegt so ein bisschen auf der Hand. Ich finde sie nachvollziehbar. Ich sehe ein bisschen geringeres Risiko bei den Clippers jetzt. Sie haben ähnlich viel abgegeben. Also wir erinnern uns an die 4 First-Rounder, die Nets damals abgegeben haben und die jetzt in einer Situation sind, in der sie nur sind, weil Sean Marks arguably der beste GM aller Zeiten ist oder zumindest gerade beginnt, einen Case dafür zu machen. Ansonsten wären die Nets im Normalfall immer noch komplett in der Versenkung und das wirklich viele,
und so viel
viele,
Kapital
viele Jahre.
Haben die Celtics halt im Nachhinein auch gar nicht geschlagen aus der ganzen Nummer. Ne? Es lief dann halt doch so ein bisschen unglücklich klar. Also kann auch genauso laufen, dann war es einfach glorreich. Und dann wird man im Nachhinein sagen, boah, was für ein mutiger Trade. Aber ja, ist schon krass.
Ja, für mich ist einfach das, was die Clippers bekommen haben, noch besser als das, was die Nets damals bekommen haben. Und das Bust-Potenzial deutlich geringer. Also du hast halt mit Kawhi und Paul George eigentlich nur, in Anführungsstrichen, das Szenario Verletzung, in dem das wirklich gar nicht funktionieren kann. Sie sind für mich der Titelfavorit, mit Sicherheit nicht so klar, wie viele andere das sehen. Also ich lese da sehr, sehr häufig davon, dass sie der absolute Top-Favorit sind. Das sehe ich nicht so. Die sind für mich wahrscheinlich, wenn ich mich festlegen muss, das Team, was es erstmal auf dem Papier zu schlagen geht, gehören ganz oben mit rein, keine Frage. Aber natürlich hast du das Szenario, lass sie mal dieses Jahr nicht den Ring holen und nächstes Jahr im Zweifel auch nicht, weil du dann auf einmal noch ein größeres Powerhouse in deiner gleichen Stadt hast oder weil die Warriors nochmal nachlegen oder was auch immer, weil Kevin Durant bei den Nets wieder da ist und noch jemand dazukommt, was auch immer. Also ich glaube, dass einfach mittlerweile so viele Teams heute und irgendwie für die nächsten 1-2 Jahre in der Situation sind, dass sie absurd gut sein können, dass sie eben für mich nicht dieser riesige Favorit sind. Für mich wäre das ein Szenario gewesen, in dem ich gesagt hätte, das ist die perfekte Offseason, wenn ich jetzt gesagt hätte, die Clippers sind der ganz klare Favorit. Also wenn die Offseason auch der anderen Teams und die Gesamtkonstellation der Liga so gelaufen wäre, dass sie jetzt hoher, großer Favorit wären, so wie meinetwegen die Warriors die letzten Jahre, dann würde ich sagen, Risikomanagement vollkommen in Ordnung, so du hast halt eine sehr, sehr große Chance auf den Ring. So sind sie für mich jetzt ein Team, was da mitspielt. Aber mehr auch ehrlicherweise nicht. Und dann finde ich wiederum auf der anderen Seite das Risiko ganz schön groß.
Und das ist halt wirklich also, das Krasse, ne?
Ja.
Weil gerade in einem Jahr, wo die Warriors ihren besten Spieler vermeintlich, meiner Meinung nach nicht unbedingt, aber vermeintlich verlieren, ihren Finals-MVP verlieren aus 2 Jahren und natürlich dann auch noch diese schlimme Verletzung von Klay Thompson dazu haben, reden wir halt nicht darüber, dass die Clippers jetzt genau da waren und wie gesagt der absolute Top-Favorit sind. Nein, sie sind halt genau in diesem Top 4, in dieser Top 4, in dieser Top 5 und ja, der Westen ist einfach wide open. Und das ist halt genau der Punkt. Und wir haben ja bisher noch gar nicht drüber geredet. Also ich meine, wir haben die ganzen Picks genannt, wenn es nicht schon reichen würde, aber das ist ja auch das Ding. Ich nehme diesen Trade so ein bisschen so wahr, es ist halt nicht nur ein Trade für Paul George in der Blase, nein, was natürlich da irgendwie mit zugehört, sie haben sich quasi auch Kawhi Leonard damit dazu getradet, weil es war ja von Anfang an klar, Kawhi Leonard ist kein Solo-Paket, der will seinen Coaster mit dazu haben und wenn du Kawhi Leonard signst, dann garantierst du ihm, Digga, wir werden wirklich alles machen und absolut alles in die Waagschale werfen, um deinen Spieler der Wahl zu bekommen. Harden war scheinbar irgendwie nicht möglich oder keine Ahnung, aber wenn du Paul George willst, dann werden wir wirklich alles machen, um ihn loszueisen. Das ist passiert und dafür sind ja dann auch noch Shai Gilgeous-Alexander ja auch noch gegangen. Für mich, also ich bin auf jeden Fall ein Fan und da haben die Thunder wirklich eigentlich den perfekten Kandidaten bekommen. Erstmal jemanden, einfach ein Talent, was du wirklich darauf bauen kannst und aber halt auch unterschätzt mit Gallo. Boah, also zumindest über Phasen den 2,5 besten Spieler oder vielleicht sogar den 2. besten Spieler. Ich weiß nicht, wo du jetzt Lou Williams noch einen mitordnen willst, aber es gab mal wirklich eine Phase der Saison, es gab so eine Periode von so 40 Spielen, da waren für mich Tobias Harris und Danilo Gallinari gleichwertig, weil der Junge hat unterschätzt einfach fast eine All-Star-Saison gespielt und das ist halt auch ein herber Verlust, muss man ganz ehrlich sagen.
Total. Also du gibst mit Gallo jemanden ab, der letztes Jahr fast 20 gescored hat, lange so auf 50-40-90-Kurs war, den dann am Ende nicht halten konnte, aber eine monströse Saison gespielt hat. Für seine Verhältnisse unglaubliche 68 Spiele gemacht. Das ist nicht unbedingt das, womit man bei ihm heutzutage noch rechnet, war die letzten Jahre in der Regel deutlich weniger. Also das ist definitiv, wenn er denn fit ist, ein großer Verlust. Und dann natürlich SGA, Alter. Das ist nun mal jemand, dem man zumindest mal mindestens All-Star-Potenzial zusprechen muss. Riesentalent, jemand mit einem geilen Skillset, der wirklich, wirklich wehtut. Das wäre für mich dann so die Krone gewesen, wenn du ihn irgendwie hättest behalten können und trotzdem Kawhi und Paul George dazu bekommen, das da ein bisschen viel verlangt. Ansonsten haben sie für mich, und das macht die Offseason dann auch wieder noch ein kleines bisschen besser, es ist halt schon, wenn ich so ins Depth-Chart gucke, das ist schon ein bockgeiles Team, Alter. Also so das Resigning von Patrick Beverley gefällt mir wahnsinnig gut. Das ist ja schon
auch für die Nummer ist okay. Team, so, ne? 3 Jahre 40, ja, ist komplett ist nicht wenig für Patrick Beverley, aber das ist völlig in Ordnung, das musstest du ihm auch zahlen. Ist sein erster großer Vertrag in seiner Karriere und er passt halt theoretisch natürlich geil in dieses Team rein. Ich werde gleich einen Case aufmachen, warum ich mir theoretisch vielleicht auf A1 gerade in dem Konstrukt nochmal jemand anders wünschen würde, aber würde ich auch sagen, ist okay. Und dann halt dazu nochmal Zubats geresigned. Das ist halt einfach so, wir haben alle gesehen, was Montrezl Harrell da jetzt geleistet hat in den letzten 1,5 Jahren und das ist geil, aber wenn wir mal im Westen einfach mal gucken, welches Center da, gegen welches Center Montrezl dann da spielen will und er macht das immer gut, aber gerade für die Regular Season brauchst du einfach einen Big Body, von daher Zubats da einfach da nochmal zu resignen. 4 Jahre sind natürlich auch viel, da die 28 Millionen, gerade die Länge hat mich ein kleines bisschen überrascht. Jamichael Green, ja, das ist schon so was, da würde ich vielleicht minimale Abstriche machen wollen. So ist okay, aber ja, als gut würde ich den Deal auch nicht bezeichnen.
Nein, als gut wahrscheinlich nicht, aber selbst so ein Mo Harkless dann so tief im Depth Chart, wo er dann da rumlaufen wird, finde ich völlig in Ordnung. Also gerade wenn man sich so defensives Potenzial von diesem Lineup reinzieht, das halt schon heftig. So, also wenn ja, du da mit einem Beverley, mit einem Kawhi, mit einem Paul George und dann einem Zubac oder Harrell plus irgendwie ein Landry Shamet oder was oder ein Lou Williams dann halt von der Bank, das ist schon ganz schön geil. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Reicht mir, wie gesagt, nicht, weil sie für mich nicht der riesige Top-Favorit sind, als dass ich sagen würde, es ist die perfekte Offseason, aber ganz ehrlich, also das ist ja wirklich, da sucht man schon nach explizit ja, nach Kritik, wenn du halt zwei solche Stars
hast. Das will ich dich direkt fragen und ich glaube, das wird auch bei dir der Grund sein, zumindest versteckt, falls du es noch nicht so sehr vor Augen hast gerade. Ich frage dich jetzt einfach mal, guck in die Historie rein, wann gab es das letzte Mal einen Champion, der so wenig überdurchschnittliche Passqualität einfach mitgebracht hat, von Position 1 bis 5. Wir können das durchgehen. Patrick Beverley, wahrscheinlich der Starter. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Lou Williams weiter seine Bankrolle spielen wird.
Wahrscheinlich die Mavs. Ja, wobei, er kommt auch nicht hin.
Nee, kommt nicht hin. Kommt nicht hin. Dünn, ja. Die hatten schon einen Jason Kidd einfach mit dabei. Also da musst du so weit runtergehen, dass wir dann irgendwann bei den O4 Pistons sind. Und selbst die hatten Chauncey Billups mit dabei. Also Patrick Beverley, überdurchschnittlicher Passgeber für seine Position, auf gar keinen Fall. Ob dann auf der 2 Landry Shamet spielt oder vielleicht doch Lou Williams irgendwie im Starting-Lineup oder Paul George den Zweier memt und Harkless mit reindrückt, keine Ahnung. Aber dann kommen wir irgendwann an, dass wir sagen müssen, Paul George für seine Position überdurchschnittlich, keine Frage, macht er ganz gut, aber halt nicht auf dem Niveau. Also, wo ist die Kompensierung dafür, dass du halt mit deinen Superstars, Paul George, wie gesagt, okay, Kawhi Leonard, das ist wenn dann seine große Schwäche, auch wenn er natürlich nicht schlecht ist als Passgeber, aber da frage ich mich halt wirklich, wo es kommen soll. Also für mich, wie gesagt, die Point Guards sterben in den letzten Jahren immer weiter aus. Es ist bewiesen, du brauchst keinen echten Point Guard, um Champion zu werden. Aber das waren alles Teams, die großartige Passgeber in ihren Teams hatten. Also in ihrem Roster hatten. Entweder natürlich, du hast einen LeBron James, dann ist es scheißegal, was auf den anderen Positionen ist. Wenn wir damals an die Spurs denken, die mit Tony Parker jetzt auch nicht den klassischen Regisseur hatten, war da trotzdem noch ein Manu Ginobili mit dabei und ein unglaublich cleverer Tim Duncan. Also das fehlt mir einfach bei diesem Team und das ist für mich eigentlich der Hauptgrund, warum ich da wirklich Skepsis habe. Und Kawhi Leonard war halt einfach, wie gesagt, der Faktor, ich habe die Spurs genannt, großartiges System, viele gute Passgeber um ihn herum, die Toronto Raptors, unterschätzt großartiges System und für mich auch mit Kyle Lowry einfach wirklich in dem Sinne einen unterschätzten Point Guard, weil er einfach das verdammt gut macht. Also Thema Regisseur, das ist immer, kommt bei ihm gar nicht so durch, aber da hat er einfach auch viel gegeben. Und jetzt, ja, ein anderes System zu haben und dieses neue Spielsystem zu haben, klar, im Zweifel sind die beiden so gut, dass auch viel Iso-Ball reichen wird, aber ich bin gespannt. Also ich glaube, auf dem allerhöchsten Niveau gegen die allerbesten Gegner könnte das halt, wie gesagt, der Faktor sein, warum es vielleicht nicht reicht. Beziehungsweise, ich warte halt echt darauf, Thema Buyout-Kandidaten, Trade-Deadline, was noch passiert.
Ich wollte es gerade sagen, man kann safe davon ausgehen, dass da noch der ein oder andere Buyout-Kandidat kommt. Ich sehe den Punkt, da sind sie ein bisschen unterbesetzt gerade. Ich glaube auch, dass der Clippers-Basketball nicht so wahnsinnig schön werden wird nächstes Jahr. Also das spricht für mich nicht viel dafür, dass das irgendwie eine wahnsinnig fluide Motion-Offense à la Spurs 2014 oder was sein wird. Das wird es im Zweifel nicht sein. Das wird relativ isolationsheavy werden. Das ist nun mal auch bei Kawhi in den letzten Jahren ganz klar so der Skill, den er einfach wahnsinnig perfektioniert hat. Auch ein Paul George kann das. Das wird nicht super schön. Ich glaube, dass sie da eine wahnsinnig giftige Defense hinstellen werden und dann am offensiven Ende sich am Ende des Tages auf die individuelle Qualität der beiden verlassen werden. Das wird nicht schön sein, glaube ich. Ich glaube, dass es effizient sein wird. Ich glaube, dass es reichen wird, um sehr, sehr, sehr weit zu kommen. Und ich sehe noch nicht so den Case, dass das wirklich das Problem wird, was ihnen dann am Ende des Tages irgendwie die Titelchancen nimmt. Ich gehe davon aus, dass noch was dazukommt. Playoff-Basketball wiederum ist dann eh wieder ein bisschen eine andere Nummer. Da glaube ich, dass gerade so ein Isolationsball von Kawhi dann halt auch einfach funktioniert. Das hat er nur die letzten Jahre auch bewiesen, dass so Benefit of the Doubt mäßig, das muss man ihm halt einfach attestieren und zugestehen, dass das im Zweifel reichen kann, dass dieser Typ Playoffs spielen kann wie im letzten Jahr, die historisch waren. Mit dem Wort muss man nicht so um sich rumwerfen, aber das waren historisch gute Playoffs von Kawhi Leonard. So, das wird er im Zweifel noch ein, zwei, drei Jahre in der Form und Qualität im Tank haben. Ich sehe noch nicht, dass es ein richtig großes Problem wird. Ich glaube aber tatsächlich, dass Clippers Basketball nicht so sonderlich schön sein wird nächstes Jahr. Aber muss er vielleicht auch nicht. Also,
ja gut, es war ja vorher auch nicht anders. Also ich meine, klar, wir haben Anfang der Regular Season, hätten wir noch über einen Milos Teodosic reden können, der jetzt eigentlich fast schon wieder ein bisschen interessant wäre für dieses Team, meiner Meinung nach. Aber ich meine, es war ja bei den Clippers vorher auch schon so. Bloß da haben wir halt diese klaren Limitationen gesehen. Jetzt kommt ein Superstar dazu, ein sehr, sehr guter Star mit dazu. Und es ist natürlich ja auch schon brutal, weil wenn wir uns mal die großen fünf rausnehmen da, wenn wir natürlich uns angucken, wenn Kawhi und Paul George und Landry Shamet gerade ihren Dreier hochprozentig treffen und dann auch allgemein effizient sind und Montrez ist einfach unfassbar effizient, der wird wieder um und bei 70% sein, was True Shooting angeht. Wenn Lou Williams wieder eine gute Saison hat, dann ist das schon wirklich ein absolutes Brett so. Da muss Pat Beverly nur okay sein und dann sollte das offensiv, das ist halt wirklich das Spannende, also inwiefern das wirklich reicht. Gutes Shooting und dann wirklich viel Iso-Ball im Vergleich zu großartigen Passgebern, das wird eine sehr, sehr spannende Geschichte sein und für mit, ja, wird bei mir auch wahrscheinlich nochmal ein, zwei Synapsen da hinzufügen. Also bin ich echt gespannt.
Kannst du auf jeden Fall gebrauchen. Aber dann sag mir doch mal abschließend, sind die Clippers für dich das Team, was die beste Offseason hatte? Oder sind sie es nicht?
Nee, finde ich nicht. Also ich hab da einen ganz klaren Kandidat und da gehe ich mal direkt drauf. Also ich finde, es ist so ein bisschen biased, ehrlich gesagt. Weil wir haben vorhin drüber gesprochen, was die Brooklyn Nets ja aus diesem Trade mit den Boston Celtics da damals gemacht haben und wie die ganzen Jahre darauf gelaufen sind. Wir haben schon seit Jahren drüber geredet, was Sean Marks da für einen unglaublichen Job macht als GM. Aber ich finde, wenn du auf diese Offseason guckst, dann muss ich sagen, wo ich wirklich einfach eine glatte Eins mit Sternchen verteile, sind für mich die Brooklyn Nets. So, das ist teilweise auch nicht unbedingt verdient oder fast schon ein bisschen unfair im Vergleich zu den Clippers, weil sie mussten in dem Sinne nicht so viel machen. Sie hatten halt das Glück, dass sich zwei Superstars bzw. ein absoluter Megastar mit einem, ja, Borderline-Superstar, Kyrie Irving nenne ich ihn jetzt einfach mal, sich zusammengetan haben, gesagt haben, wir wollen, wie? Ist das nicht okay?
Borderline-Superstar, für mich völlig in Ordnung, aber ich wette, dass mindestens, also wir haben gerade, als du Borderline-Superstar Kyrie Irving gesagt hast, haben wir 100 Hörer verloren, hundertprozentig.
Ja, aber man darf ja nicht so inflationär damit rumschmeißen, so. Also,
ich bin komplett bei dir.
LeBron ist für mich ein Megastar.
Du hast Borderline-Superstar gesagt oder meintest du Borderline-Megastar?
Nein.
Das würde es erklären.
Borderline-Superstar. Okay. Also wie viele Superstars gibt es in der Liga? Ich finde, es sollte nicht mehr als 5, 6, 7 geben. Ist so meine Meinung.
Fair. Ja. Okay, sehe ich an.
Also das ist vielleicht die Relativierung dabei. Aber um auf meinen Punkt zurückzukommen, es ist natürlich auch glücklich, wenn sich zwei so eine Kaliber da zusammentun und sagen, wir wollen gemeinsam spielen. Und wir gucken einfach mal, ey, welches Team hat denn Capspace? Welcher Ort gefällt uns irgendwie auch ganz gut? Ach, die Jerseys sind ja auch ganz clean, so schwarz und weiß und so. Brooklyn ist irgendwie auch ganz nett. New York ist ja auch in der Nähe. Wir gehen jetzt einfach mal dahin. So, wie sehr kannst du den Brooklyn Nets das jetzt wirklich in die Offseason-Note einfach reinschreiben, dass sie das geschafft haben? Teilweise halt schon und da auch wieder Shoutouts gehen raus an Sean Marks, weil das Ganze passiert natürlich nicht, wenn die Brooklyn Nets nicht so unglaublich gut gearbeitet hätten in den letzten Jahren. Ja. So, die beiden gehen da halt nicht hin, wenn sie nach wie vor einfach dieses Katastrophenteam gegangen wären, weil so stumpf ist heutzutage keiner mehr. Durant und Kyrie setzen sich nicht zusammen irgendwie beim Dinner, beim Dönermann mit einem Bierchen in der Hand und sagen, komm, wir sind so gut, ist doch scheißegal, was da los ist. So, nein, da wurde großartig gearbeitet im Front Office und sehen da jetzt einfach auch ein Team, ja, was absolut Potenzial hat. Und deswegen sage ich, das ist einfach eine absolute Eins mit Sternchen, weil wenn du Kevin Durant und Kyrie Irving dazu bekommst, beide einfach längerfristig und dazu einfach noch so unterschätzte Deal machst, es ging ja wirklich los, dieser großartige Deal mit Taurean Prince, um da ja vorher Allen Crabbe abzuladen an die Atlanta Hawks. Dafür musst du natürlich einen First-Runner selber mit raus, den eigenen 19 haben sie ja abgegeben, 2020er Lottery Protected ist da auch noch mit im Deal gewesen, aber wenn du Allen Crabbe mit Taurean Prince austauschen kannst, letztes Jahr des Rookie-Deals, das ist erstmal eh ein Upgrade, ein sehr interessanter Kandidat und hat einfach nur Sinn gemacht. Dazu kommen für mich geile Signings mit Wilson Chandler fürs Minimum, ein Garrett Temple, der gerade bei den Grizzlies sehr, sehr stark agiert hat, dann ja, ein kleines bisschen nachgelassen hat nach dem Trade, aber das ist einfach ein David Nwaba, den du ja noch natürlich aus Chicago-Zeiten kennst. Also einfach eine richtig geile, richtig, richtig geile Offseason. Sie hat einen Henry Ellison wirklich als so Stretch-Pick auch irgendwie interessant. So, DeAndre Jordan ist vielleicht der einzige Move, wo sich die Geister so ein kleines bisschen scheiden. Also inzwischen wissen natürlich alle, DeAndre Jordan ist ein sehr beliebter und vernetzter Kerl in der Liga. Der versteht sich gut mit Kyrie, der versteht sich gut mit Durant und die Jungs haben einfach Bock zusammenzuspielen. Bloß ganz ehrlich, obwohl er mich sehr enttäuscht hat bei den Mavs, DeAndre Jordan ist immer noch so gut, dass ich nicht sage, 4 Jahre, 10 Millionen, insgesamt 40 Millionen ist jetzt irgendwie viel zu viel.
Kann ich nachvollziehen. Bei mir sind tatsächlich, und das habe ich hier vorhin, glaube ich, auch schon so ein bisschen subtextmäßig anklingen lassen, die Nets das Team, wo ich sagen würde, das ist die perfekte Offseason. Du hast völlig recht, dass man das ein bisschen... ja, sich angucken muss, inwieweit man das jetzt irgendwie Sean Marks als kompletten Skill zurechnen kann oder ob er auch einfach ein bisschen Glück hat, aber das wäre genau mein Punkt, du hast es eben auch angerissen, das passiert ja dieses Jahr nicht im luftleeren Raum. Das passiert, weil die Nets es innerhalb kürzester Zeit in wenigen Jahren geschafft haben, von dem Team mit wahrscheinlich der tristesten Perspektive in der kompletten Liga, gerade nach diesem Deal mit den Celtics damals, wo alle gesagt haben, ja gut, die sind jetzt halt mal die nächsten 5, 6, 7 Jahre komplett irrelevant, haben sie einfach durch sehr, sehr viele, sehr gute, sehr kluge, kleine strategische Moves es geschafft, sich in eine Position zu bringen, dass sie in diesem Sommer da waren und die Möglichkeit hatten, eben diese Jungs anzugehen und es dann geschafft haben, die richtigen Argumente auf den Tisch zu legen, inwieweit sie da eh schon irgendwie die Tür eh halb offen hatten, kann von uns keiner beurteilen. Am Ende zählt das Ergebnis und du hast in diesem Jahr den besten Basketballer der letzten 2, 3 Jahre gesigned. Ich glaube nicht, dass er der Beste der Welt ist, nach wie vor nicht. Diesen Credit gebe ich immer noch LeBron, aber die besten
letzten zwei, drei Jahre. Das geht runter wie Öl.
Völlig zu Recht, finde ich, aber die letzten 2, 3 Jahre war Kevin Durant der beste Basketballer der Welt. So, da gibt es, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel, was man da rütteln kann. Ja, macht es nicht weniger richtig so, ne? Und ja, er ist verletzt, natürlich, aber du hast ihn die nächsten 5 Jahre am Start. Du hast seinen Buddy Kyrie dabei, das heißt, du bist in Position und das war das, was ich vorhin meinte. Wenn es gut geht, wenn Kevin Durant so wieder zurückkommt, wie wir uns das hoffentlich alle erhoffen, dann bist du natürlich das Team, was es zu schlagen gilt im Osten in den nächsten Jahren. Dann bist du safe, instant, der Top-Favorit im Osten, wenn nicht gar der Liga, je nachdem, was in den anderen Teams so passiert. Das heißt, du bist mittelfristig in der Lage, wenn nicht alles irgendwie vor die Binsen geht, dass du die nächsten Jahre auf Sicht immer contenten wirst und du bist dieses Jahr nur auch nicht völlig irrelevant. Die sind dieses Jahr auch ein gutes Team. Wie gut, können wir gerne gleich nochmal drüber sprechen, aber da sind eben noch ganz, ganz viele kleine Moves dabei gewesen. Du hast sie eben schon genannt, die mir einfach unfassbar gut gefallen. Das ist der Allen Crabbe Deal, der irgendwie 70 Millionen pro Jahr gefühlt verdient hat die letzten 2 Jahre, den du nochmal los wirst, gegen einfach einen Qualitätsbasketballer, so ja. Taurean Prince kann einfach
enttäuschende zocken. Saison natürlich im letzten Jahr bei den Hawks, aber
trotzdem
ja,
also kann er nur besser
werden, ja.
Der wird jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen die Lücke von Kevin Durant da im Roster irgendwie füllen. Ist einfach ein guter Junge. Also nicht füllen, also sagen wir auf dem Papier. Also er wird wahrscheinlich derjenige sein, der da erstmal irgendwie reingeworfen wird. Gefällt mir wahnsinnig gut. Garrett Temple kann ein bisschen Basketball spielen, ist ein absoluter Locker-Room-Guy, was eventuell auch nicht so verkehrt ist.
Auch, ja.
Ja, und wenn du Kyrie und Kevin Durant im Roster hast, ist vielleicht auch gar nicht so doof, wenn du so den einen oder anderen Locker-Room-Guy dabei hast. So. Zumal du mit Jared Dudley jemanden verloren hast, der wahrscheinlich sonst diese Rolle ausgefüllt hätte. Du hast für D'Angelo Russell noch was Schönes bekommen. Das Chandler-Signing gefällt mir, das Nwaba-Signing gefällt mir so. Natürlich muss man ansprechen, das DeAndre-Signing gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich sehe deinen Punkt. Ja. Der Typ ist nicht so schlecht, wie er gemacht
aber
wird.
Aber auch nur, weil Jared Allen 40 halt da
tut
ist.
Nicht weh. Natürlich. Also für mich ist einfach Stand heute Jared Allen der bessere DeAndre Jordan. So, also der
da
ist für mich
noch
heute
nicht
klar
mit,
besser.
Ganz ehrlich. Da gehe ich noch nicht mit.
Kann ich verstehen. Ich bin auch keiner, der bei DeAndre da irgendwie komplett gegengeht und sagt, er kann überhaupt kein Basketball mehr spielen und ist nur noch so ein Maskottchen. Würde ich auch nicht sagen. Also der ist tendenziell vielleicht irgendwann fast schon wieder unterbewertet, weil man irgendwie einfach nur noch so bipolar schwarz-weiß unterwegs ist und entweder ist er der Defensive Player of the Year Kandidat oder er ist eigentlich durch. Also irgendwo dazwischen ist für mich die Wahrheit. Für mich ist ein bisschen die Frage, wer kriegt da die Minuten, wer startet? Also kriegt DeAndre Jordan auch noch dieses, hey, du bist der Buddy, den wir ehrlicherweise primär gesigned haben, weil Kevin Durant und Kyrie das gerne wollten. Und deswegen startest du auch. Oder startet Jared Allen. Das wäre für mich der 100% richtige Weg, dass Jared Allen da die Minuten bekommt. Dann habe ich überhaupt nichts gegen DeAndre Jordan. Der kann immer noch Qualitätsbasketball spielen. Ist gar nicht das große Problem. Finde trotzdem auf der Position, wenn du einen Jared Allen hast, der ganz klar gezeigt hat, dass er ein Starting Center, ein sehr guter, überdurchschnittlicher Starting Center sein kann in der Liga, dem dann da einen DeAndre vorzustellen. Ja, ich glaube, das Geld hätte man ein bisschen besser investieren können. Ja. Reicht für mich trotzdem für eine 1 mit Sternchen so. Am Ende des Tages ist das, kannst du nicht mehr richtig machen in diesem Jahr, zumal du den Knicks auch nochmal ihre beiden avisierten Targets auch nochmal abgenommen hast. Das ist nochmal so ein bisschen die Kirsche auf der Torte. Also die Knicks wirklich die nächsten Jahre ein absolutes, unfassbares Katastrophenteam.
Ja gut, dann müssen wir nicht drüber reden.
In den nächsten Jahren. Ja, aber das tut ja nochmal, also das ist ja nochmal so ein kleines bisschen schöner. Ne?
Klar, das sind zwei maximale Daumen wirklich in die Wunde, einfach in die suppende Wunde, auf die du immer wieder rauffällst und die bei jedem kleinen Kontakt aufgehen. Und dann haust du wirklich mit beiden Daumen und unterschätzt, auf dem Daumen kannst du so richtig viel Druck drauf machen.
Ja, haben wir
wenn du Faust bildest und du gehst mit beiden Daumen in die Wunde rein. So fühlt sich das, glaube ich, für die New York Knicks an. Aber Jared Allen und deswegen auch die Knicks finde ich eine interessante Parallele. So, klar, Jared Allen hat schon viel mehr bewiesen als Mitchell Robinson. Aber bei den Knicks muss jetzt die Aufgabe sein, wir featuren Mitchell Robinson so sehr, wie es geht. Wir lassen ihn wirklich zocken und lassen ihn wirklich florieren und wir bieten ihm alles. Wir rollen ihm den roten Teppich aus. Ich finde ganz ehrlich, weil die Brooklyn Nets schon im letzten Jahr und spätestens jetzt einfach ein Qualitätsteam sind, ein Team, was im Osten locker für Homecourt contenten kann, hat für mich Jared Allen noch nicht genug bewiesen, um zu sagen, ey, dem gebe ich jetzt 35 Minuten oder so. Von daher, mir ist es scheißegal, wer startet. Meinetwegen ist es DeAndre. Wenn die beiden Jungs ihre Minuten splitten, bin ich da sowas von safe mit. Und das finde ich wirklich eine super Sache. Erstmal, wie gesagt, DeAndre Jordan. Ich finde ihn inzwischen absolut unterschätzt. Also für mich in der letzten Saison war er eigentlich das Größte. Komplett unterm Radar hat er einfach mal seine Freiwurfquote auf 70% verbessert. 70% von DeAndre Jordan. Das ist einfach wirklich eine Ansage. Klar, seine...
Eine Sache dazu. Alter, ohne Scheiß. Ich meine, hätte jemand vor der letzten Saison gedacht, dass DeAndre Jordan mal einen Technical Free Throw nehmen wird? Ich habe es gesehen. Ich habe dieses Spiel gesehen. Sie haben einen technischen Freiwurf bekommen und DeAndre hat ihn geschossen. Ich meine, das ist einfach nur spektakulär.
Ja, das ist halt wirklich geil. Also klar, war wahrscheinlich, da hat er sich auch wahrscheinlich gefreut, aber das ist so das Ding. Und für mich darf man nämlich unterschätzen, ey, Jared Allen, wie gesagt, Riesentalent und ich glaube auch, er hat das Potenzial, sehr schnell besser zu sein als DeAndre Jordan. Aber Stand jetzt würde ich es noch nicht sagen, ey, und er hat einfach jetzt auch einen guten Mentor. Das darfst du nicht unterschätzen. Also er hat jetzt wirklich einfach einen perfekten Wett vor der Nase und wenn die beiden sich gut verstehen, dann sehe ich da wirklich sogar Synergiepotenzial. Also, dass da auch keiner meckern wird und beide fair sind zu sagen, ey, wenn du 23 spielst und, oder beziehungsweise wenn ich 23 spiele und du spielst 25, alles cool so, oder wer gerade besser drauf ist, bleibt auf dem Court. Ich finde das einfach richtig geil und dann kommen wir halt wirklich zu dem Punkt zurück, ey, zieh dir einfach mal die Nets rein. Die sind selbst ohne Durant in dem Osten, der natürlich, ey, das Talent flieht immer mehr in den Westen, einfach stark sind und einfach deep sind. Wir reden von der 1, von einem Kyrie Irving, der von einem Spencer Dinwiddie, wo man einfach sagen muss, ja, bester Backup Point Guard vielleicht Maschine. Jetzt so. Ja. Dann haben wir einfach natürlich einen Caris LeVert, den man ja fast schon wieder vergessen hat. Tatsächlich, der jetzt natürlich sein großes Comeback feiern wird und weiter zeigen wird, was er da angedeutet hat, so als Borderline, fast schon All-Star-Kandidat, so in dem Osten des letzten Jahres, bevor er sich verletzt hat. Torian Prince, Joe Harris hat sich bewiesen als einfach richtig guter Junge. Rodions Koruc, einfach eine richtig geile Saison gehabt. Und dann die 5 einfach super deep. Wilson Chandler, David Nwaba, Garrett Temple habe ich gar nicht erwähnt. Ja, dieses Team ist deep. Und deswegen Shoutouts gehen raus an Sean Marks. Und wie gesagt, genau das ist der Grund. Da setzen sich zwei Stars, egal wie man sie jetzt genau bewerten will, einfach quasi ins gemachte Nest. Weil da drumherum so viel richtig gelaufen ist und da wirst du so gut rumbauen können. Also großartig. Deswegen 1 mit Sternchen, 1 plus. Für mich Brooklyn Nets die Riesengewinner der Offseason und sogar mit ein bisschen Abstand.
Bin ich komplett dabei, hab nur noch einen Wunsch. Ich sehe das, was du meinst, auch was Synergien angeht und Mentor und was nicht alles. Ich will trotzdem, dass bei Jared Allen im fucking Minutes per Game Column will ich eine 3 vorne sehen. Und wenn da glatt 30 Minuten stehen, ist das für mich in Ordnung. Ich weiß, was du meinst. Ich glaube nicht, dass die Celtics dieses Jahr ehrlicherweise ein Team sind, was richtig was reißen kann. Um Homecourt contenten, ja. Für mich ist es trotzdem ganz klar, stets unter der Überschrift Übergangsjahr. So gerne mit so viel sportlichem Erfolg wie möglich. Trotzdem ist das für mich so ein ganz klassisches Entwicklungsjahr, wo du nochmal ein Jahr einen Fokus drauf legst, dass sich alles ein bisschen eingroovt, dass sich Kyrie an alles gewöhnt, dass die jungen Leute sich nochmal weiterentwickeln können. Da gehört dann für mich vor allem Jared Allen dazu. Von daher wäre das für mich, selbst wenn du sagst, ey, und wenn dich das 5 Wins kostet, ist mir scheißegal. die Überschrift der Nets muss sein, sich dieses Jahr in so eine Position zu bringen, dass du Kevin Durant nächstes Jahr in ein schon weitgehend funktionierendes System reinwirfst und dann einfach da bist und sagen kannst, jetzt kann es richtig losgehen. Jetzt wollen wir gewinnen und jetzt wollen wir auch nicht nur irgendwie Conference Finals, jetzt wollen wir einen Ring. So, weil das muss der Anspruch sein mit einem Kevin Durant, Kyrie Irving plus X, kann der Anspruch nur ein Ring sein. Von daher wäre das für mich nochmal so ein, in Anführungsstrichen, Übergangsjahr, in dem du trotzdem gut bist, gut genug bist, dass du safe in die Playoffs kommst und da vielleicht auch echt ein bisschen ein ekelhaftes Team sein kannst. Das waren sie sogar letztes Jahr schon ohne einen Kyrie Irving. Insofern werden sie das dieses Jahr erst recht sein. Aber das muss für mich die Überschrift sein. Junge Leute entwickeln bei größtmöglichem Erfolg und Punkt.
Sehe ich persönlich wirklich gar nicht so. Also für mich, abseits der Bucks und der 76ers, auf die wir auch noch kommen werden, auf die 76ers, Thema Offseason, sind für mich die Nets da dann schon dran. Bucks, 76ers, vielleicht meinetwegen, wenn jetzt irgendwer sagt, ey Bucks, ganz klare 1, 76ers, meinetwegen auf 2,
Raptors werden wir drüber reden müssen. Klar besser.
So, ja, aber danach sind die Nets für mich da. Es gibt einen Case, wo du sagen kannst, ey, vielleicht am Ende der Saison sind im Osten die Nets das drittbeste Team. Und dann reden wir nicht mehr von Transition Year. Und wenn ich jetzt bei Jared Allen auch einfach mal reingucke und dann feststelle, er hat in der letzten Saison im Vergleich zu einer Rookie-Saison schon eine größere Rolle bekommen, so ein bisschen mehr als 6 Minuten mehr gespielt, er ist nicht besser geworden. Seine Stats wurden ein bisschen aufgepumpt, aber er ist kein effizienterer Basketballer geworden, er hat keine Riesenschritte gemacht, was im Zweifel auch alles ganz normal ist. Aber dann lass ihn doch jetzt nochmal genau diese gleiche Rolle spielen mit 25, 26 Minuten per Game und lass ihn einfach wirklich einen besseren Basketballer werden. So, das ist für mich ein Punkt, der so gerade bei vielen Jünglingen, die dann diese einfach ja Inflationierung ihrer Minuten dann einfach so automatisch mal mitbekommen, vielleicht auch ein kleines bisschen untergeht. Einfach wirklich früh schon sich darauf konzentrieren, einfach ein effizienterer, besserer Basketballer zu werden und im Zweifel in einer kleineren Rolle. Finde ich völlig okay.
Verstehe ich. Ich will ja nicht, dass der Kerl auf einmal 12 Field Goal Attempts nimmt. Darum geht es mir gar nicht. Ich glaube, ich bewerte den Nets einfach in ihrer Ceiling noch deutlich schlechter als du. Wenn es bei mir ein Szenario gäbe, in dem die Nets Conference Finals spielen, würde ich auch sagen, dann fuck das Transition Year. Dann sieh zu, dass du dieses Jahr so weit kommst wie möglich. Für mich sind die Bucks, die Sixers und auch die Celtics eine ganz klare Stufe drüber, wo es kein Szenario gibt für mich, in dem die Sixers da, die Nets da am Ende des Tages wirklich besser sind. Und das ist für mich dann so eine Grenze, wo ich sagen würde, ja, also dann kannst du irgendwie in die Conference-Semis kommen, klar, kann das bei den Nets passieren, aber ich sehe den Mehrwert dann irgendwo nicht. Also ich würde alles in diesem Jahr auf das Thema
nicht
Entwicklung
nicht in die Finals kommen, setzen. Höchstwahrscheinlich. Und klar, genau. Und wenn du die Grenze ganz klar setzt, kannst du theoretisch sagen, ey, ist doch egal. Aber dann würde ich lieber den Hype wirklich einfach steigern, weil ich finde, 50 Wins für die Brooklyn Nets nicht ausgeschlossen. Das sind 8 mehr als in der letzten Saison, ist möglich. Und gerade auch vorher, wir haben in der letzten Saison gepredigt und wir haben auch davor schon so ein bisschen angefangen zu prognostizieren, boah, da tut sich richtig was Geiles zusammen. Gerade auch Thema, was der Coach da wirklich etabliert hat mit dem Spielsystem, extrem modern, viel Pace, viele Dreier. Und der einzige Kritikpunkt war immer so, boah, die haben halt echt keinen richtigen Go-To-Scorer und keinen richtigen Anführer. Das ist im Zweifel an D'Angelo Russell und wir sind da beide kein Fan. Und der wurde jetzt ausgetauscht mit Kyrie Irving. So. Und bei aller Kritik, die vielleicht berechtigt ist an Kyrie Irving, ist das einfach ein unfassbares Upgrade. So, und ich bin da einfach sehr gespannt drauf. Ich finde es gut, dass du da ein bisschen skeptisch bist, aber ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Und das zeigt ja nur, wie scary das dann wirklich sein kann, wenn dann 2020, 2021 ein gewisser Kevin Durant dazustoßt.
100%. Also ich pounde bei deinen 50 Wins, aber wirklich, wenn ich Sportwetten machen würde, was wir beide nicht tun, pounde ich mit allem, was ich habe, und das sind aktuell ungefähr 6,20 Euro, pounde ich das Under, aber sowas von. Also 50 Wins sind für mich für die Nets nächstes Jahr nicht drin. So, und deswegen kommt, glaube ich, auch ein bisschen unser unterschiedlicher Ansatz dazu stand. Aber es ist auch schön, dass wir uns nicht einig sind. Also nicht komplett einig zumindest. Finde ich gut, die Nets für uns beide das Team, was wahrscheinlich die beste Offseason hatte und wahrscheinlich, wenn es sowas gibt, die in Anführungsstrichen perfekte Offseason, viel mehr hätten sie dieses Jahr nicht richtig machen können. Von daher sind es dann am Ende des Tages die Nets, wobei ich noch ein Team habe, boah, was auch echt nicht weit weg ist, ehrlicherweise. Und du hast sie auch schon ein bisschen angedeutet. Also was heißt nicht weit weg? Da ist schon eine klare Grenze und es wird viele überraschen, weil sie den Spieler, der mir am meisten am Herzen liegt, verloren haben, und es sind für mich die Sixers, die eine sensationelle Offseason hatte. Natürlich kann man irgendwie den Case machen, dass sie ihren besten Spieler wahrscheinlich, mit besten, einen der besten, ja, der beste Spieler ist Embiid, sagen wir, Embiid ist der beste Spieler, aber schon jemanden, der vorletztes Jahr ein Borderline-Top-10-Basketballer war, mit Jimmy Butler auch verloren nicht haben. Trotzdem, vorletztes Jahr war er zumindest mal in der Diskussion um Top-10. Definitiv. Ist auch egal. Nicht das Thema für diesen Podcast. Hast du sogar gesagt, das suche ich selber nochmal raus. Scheißegal. Darum geht's gerade nicht. Aber für mich haben die Sixers dieses Jahr sehr, sehr viel richtig gemacht. Sie haben mit Josh Richardson für mich den perfekten Mini-Jimmy, wenn man so will, sich irgendwie mit reingeholt, der da ein bisschen besser reinpasst. Wir haben, glaube ich, im vorletzten Podcast auch schon relativ lange über die Sixers geredet, von daher müssen wir es jetzt nicht nochmal in epischer Breite machen. Mit Al Horford für mich, ey, einfach einen der geilsten Basketballer, die ich habe spielen sehen, so im Gesamtkonstrukt, so von der ganzen Attitüde, vom Basketball-IQ, vom Two-Way-Game. Ich liebe Al Horford, das ist einfach ein unfassbar geiler Basketballer und für mich auch nach wie vor ähnlich wie, ich würde sagen, ähnlich wie bei JJ Redick, Aufgabe an unsere Hörer, finde ein Team oder ein System oder vier andere Spieler, zu denen Al Horford nicht passt. Es ist unmöglich. Al Horford passt in jedes System, neben jeden Spieler, überall. Al Horford geht einfach immer. Mit Embiid muss man ein bisschen drüber sprechen, ob das jetzt der perfekte Fit ist, wie weit sie zusammen auf dem Platz stehen und so weiter und so fort. Aber für mich haben die Sixers extrem viel richtig gemacht. Sie haben Redick verloren, was wahnsinnig wehtut. Sie haben Boban verloren, was eher so aus Maskottchengründen extrem wehtut.
Ey, aber der ist jetzt bei den Mavs, Mann. Wie geil ist das denn?
Der ist bei den Mavs, das ist einfach episch so. Ich will einfach jede Minute Porzingis und Boban gleichzeitig auf dem Platz. Das ist einfach nur schön. Das ist das beste Comedy-Programm überhaupt. Wahrscheinlich wird es nicht viele geben, leider Gottes. Aber schauen wir mal. Na, für mich haben sie einfach der Jay Rich, die gefällt mir wahnsinnig gut. Das Al Horford-Signing gefällt mir wahnsinnig gut. Und für mich ist das so ein bisschen so ein Ding, wo die Sixers im Gesamtbild einfach für mich signifikant besser geworden sind, obwohl sie einen überragenden Basketballer mit Jimmy Butler verloren haben, wo es nie so hundertprozentig geklappt hat. Das war immer so ein bisschen redundant mit einem Tobias Harris auf dem Wing. Man wusste nie so hundertprozentig, wer jetzt da eigentlich gerade so welche Rolle hat. Das war einfach irgendwie ein bisschen viel vielleicht. Ich glaube, mit einem Richardson, der da ein bisschen klarer reinpasst, denn besser passende Skillset zu einem Tobias Harris hat, ist das was mir extrem gut gefällt. Sie sind ein bisschen tiefer jetzt als die letzten Jahre. Ich bin Fan. Also ich würde da keine 1 geben, so, aber ich finde die Offseason der Sixers tatsächlich wirklich charmant.
Ich gebe wirklich eine 1.
Für mich ist eine 2 plus.
Ich gebe eine 1, weil man nicht vergessen darf, und für mich gibt es da diesen ganz großen Grund, weil man muss das, ich finde immer, man will immer so eine Offseasoner Blase bewerten, für mich darf man das nicht. Und wenn wir da jetzt mal in die letzte Saison denken und auch in den Trade mit Jimmy Butler, es war ja da ein ganz klarer Kontrast, weil überlegen wir mal, was die Sixers für Tobias Harris gezahlt haben und was sie für Jimmy Butler gezahlt haben. So in einer, du kannst quasi sagen, sie haben Robert Covington und Dario Saric abgegeben für Jimmy Butler. So. Und jetzt musst du eigentlich sagen, du hast aus Robert Covington, Dario Saric und ja, Jared Bayless und ein Second Rounder, hast du Josh Richardson gemacht, der mit seinen 3 Jahre 31 Millionen hat er, glaube ich, noch. Letztes Jahr ist, glaube ich, eine Player-Option.
Bester Vertrag der Liga wahrscheinlich.
Aber einer der besten Verträge wirklich der Liga ist und der einfach ein Qualitätsspieler ist. Und wenn du jetzt sagst 1:1, ey, Robert Covington, Dario Saric oder einfach nur Richardson, vielleicht sagen Fans und vielleicht bin ich sogar auch so weit zu sagen, dann sind Covington und Saric in der Kombination besser, aber das ist ein guter Deal. Also sie haben im Prinzip nichts verloren dadurch, dass sie mit Butler gegambelt haben, der hat ihnen was gegeben und der hat, man darf ja auch nicht vergessen, ey, kurz davor halt auch potenziell in den Finals zu stehen, so, ne? Wie gesagt, abgesehen von diesem verrückten Kawhi-Dreier da aus der Ecke, wären die Sixers halt einfach mal hätten sie in die Finals kommen können, so. Und das finde ich dann einfach, also im Big Picture ist das einfach gut. Tobias Harris, 180 Millionen, 5 Jahre, ist schon eine stabile Ansage, aber wenn ich das vergleiche mit den 176 Millionen sind es, glaube ich, von Chris Middleton, sage ich, gefallen mir diese 180 fast schon besser, weil Tobias Harris jetzt einfach seit mehreren Jahren beweist, dass er einfach wirklich dieser perfekte, elitäre Star-Rollenspieler sein kann, der dir 20 liefert, 50, 40, 90 oder was auch immer. Und das ist einfach eine richtig geile Nummer. Und dann wirklich einen Redick zu verlieren, weil er einfach auch ein geiles Team gefunden hat, da werden wir gleich auch noch drauf kommen, sind definitiv auch Gewinner der Offseason. Den dann zu ersetzen mit dem Spieler, der da am ehesten reinpasst, weil ich habe auch gestern im Stream ein bisschen drüber geredet, du kannst JJ Redick nicht ersetzen. Es gibt keinen Ersatz für JJ Redick. Das Einzige wäre, Wayne Ellington ist nochmal in seiner Prime, weil er ist der schwarze JJ Redick in Light, oder du machst halt Kyle Korver nochmal jung. Jung und gut und defensiv nochmal auch noch, oder nee, jung reicht da schon, dann wäre es ähnlich.
Ich glaube tatsächlich, Conny Krüger mit 5 Jahren intensivem Training ist das Dichteste, was du kriegst an JJ Redick. Oh Gott.
Naja, aber das geht halt nicht. Aber den dann zu ersetzen mit einem Josh Richardson, der natürlich nicht der Shooter ist, der aber vielleicht sogar noch ein bisschen mehr der Playmaker ist, noch mehr Size mit reinbringt und defensiv halt einfach noch besser ist. Und wie gesagt, wir müssen es ja nur mal auf der Zunge zergehen lassen, was die da für ein Line-Up haben. Jetzt ist es wirklich 6-6 und aufwärts und jeder einzelne Spieler auf dem Scheiß-Court ist einfach verdammt gut, auch defensiv. Das ist unglaublich. Die Sixers sind dünn hinten raus, keine Frage, aber dann halt auch mit Al Horford und gerade auch im Osten, sich den Mann zu holen, der sie am meisten geärgert hat, der Embiid am meisten geärgert hat, der einfach so unangenehm war, sich den wegzuklauen, die eigenen Reihen zu packen. Klar, der Embiid-Horford-Fit ist so ein bisschen fragwürdig, aber meiner Meinung nach ergänzen sie sich sogar relativ gut. So, sie können jetzt beide mal so ein bisschen diese Stretch-Version spielen, ein bisschen Pick and Pop und der andere kann mal ein bisschen beasten, gerade auch wenn Embiid beastet, ist Al Horford inzwischen auch einfach so stabil und gut, dass er halt draußen auch irgendwo stehen kann. Al Horford kann halt in der Ecke stehen, das ist gar kein Thema. Also ich finde das einfach super rund und gerade auch im Großen und Ganzen, Jimmy Butler war halt einfach so ein kleiner Störfaktor in diesem Team und jetzt kann Tobias Harris noch viel mehr wirklich genau das ausspielen, was er den Sixers geben kann, finde ich einfach geil. Also für mich, wenn du einen Jimmy Butler verlierst, nahezu perfekt ist das Ganze gelaufen für die Sixers.
Ja, wie gesagt, bin ich voll dabei. Und wenn Joel Embiid allein durch Al Horfords Anwesenheit auf dem Platz ein paar weniger Dreier brickt, ist das auch schon mal was Gewonnenes. Ich glaube, dass das ganz gut funktionieren kann nebeneinander. Ich glaube, dass es ganz gut gestaggert werden kann. Und definitiv, gerade defensiv, kann das ein absolutes Freak-Lineup sein mit Simmons, Richardson, Harris, Horford, Embiid. Alter Schwede.
Eine Frage.
Gönn dir.
Hast du Bedenken bei dem Vertrag von Al Horford? Ich glaube, es sind vier Jahre und 109 Millionen.
So. Ja, überhaupt nicht. Nein. Ich glaube, dass das Game von Al Horford vernünftig altern wird. So, der ist jetzt auch heute noch keine 36, also es geht jetzt auch nicht irgendwie komplett gen Ende der 30 hinten raus. Natürlich kann der im vierten und vielleicht auch Ende des dritten Jahres irgendwie ein bisschen wehtun, aber ich glaube, dass Al Horford jemand ist, dessen Game für einen Big Man sehr, sehr solide altern wird, weil
wenn du einen Embiid neben dir hast.
Alter, das ist wirklich Basketball-IQ, keine Ahnung, 11 von 10. So, der Typ, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also das, nö. Ehrlich, da gibt es mindestens 75 andere Verträge in der Liga, wo ich irgendwie deutlich skeptischer wäre, ob das so eine wahnsinnig gute Idee ist, irgendwie, weiß ich nicht, da gen 200 Millionen zu investieren. Ja. Also da mache ich mir bei Al Horford mache ich mir keinen Kopf. Und ehrlicherweise sind wir ja auch irgendwo angekommen, wo 4 Jahre 109 Millionen oder was es sind, ist viel Geld, aber es ist ja auch heutzutage so, bei dem, was in der Liga da mittlerweile mit Verträgen
umgeht. Vergleicht das mal mit einem gewissen Chris Paul, auf den wir vielleicht auch noch gleich eingehen werden mit seinem neuen Team, haben wir natürlich schon ein bisschen
drüber geredet. Der Deal ist deutlich, deutlich schlimmer
für mich. Ja, selbstverständlich. Und sie haben sich ja auch ein bisschen abgesichert, also klar, ganz objektive und vielleicht auch nicht so Horford-Fans wie wir würden jetzt sagen, so ab Jahr 3 wird es langsam brenzlig. Also ich würde noch sagen, Jahr 3 ist für mich mehr oder weniger garantiert, dass du noch einen Qualitäts-Horford zumindest in den Playoffs bekommen wirst. Und dann finde ich es ja auch schön, ist auch wirklich geil, wenn die Teams so kreativ werden. Also Al Horford hat mit Sicherheit einen der spannenderen Verträge in der kompletten Liga, weil in Jahr 4 sind so rund 10 Millionen seines Vertrages, sogar ein kleines bisschen mehr, nicht garantiert. Im Jahr 2022/23 würde er eigentlich 26,5 Millionen verdienen, aber nur 14,5 sind davon garantiert. Und da finde ich das richtig geil, sollten die Sixers 2020, 21 oder 2022 in die Finals kommen, sind dann auf einmal 5 Millionen mehr garantiert und sollten sie in einem dieser 3 Jahre Champion werden, dann kriegt er alles. Das finde ich richtig geil. Ja,
das ist großartig. Da haben sie irgendwie so einen Intern irgendwie dran gesetzt und gesagt, pass auf, du hast die nächsten 4 Wochen Zeit, versuch diesen Vertrag irgendwie so hinzubasteln mit irgendwelchen Wenn-Formeln in Excel, dass das so hinkommt, dass das irgendwie für uns im Cap-Hit halbwegs funktioniert.
Und Al Horford ist halt auch genau der, der dann sagt so, ja, ey,
mache ich.
Sinn. Komm. So, klar, warum nicht?
Ne? Ich finde übrigens Qualitäts-Horford, was du eben gesagt hast, klingt wirklich nach so einem richtig guten, spritzigen, gut gealterten Weißwein. Oh. So, ey, ich brauche noch einen Qualitäts-Horford, ey.
Ja, Sinn. Ich würde wahrscheinlich dann noch ein bisschen Mineralwasser reinmachen, weil ich halt ein Spritzer-Fan bin, aber ja.
Ich glaube, seit Boris Dia nicht mehr in der Liga ist, ist Al Horford auf jeden Fall auch der Gentleman, der noch übrig ist, der sich wirklich abends einen guten Rotwein aufmacht. Und das finde ich neben seinem sportlichen Skill so unfassbar sympathisch.
Ey. Kurz nochmal Throwback-Moment und guckt euch den Clip nochmal an, dass LeBron James einfach ernsthaft mit einem Weinglas und Rotwein einfach ins Stadion gegangen ist. Sippend an dem Rotwein geht er halt so in die Kabine zum Umziehen. Alter, das ist so ein unterschätzter Move.
Live-Goal.
100% ist Live-Goal. Over-Under, wie viele Weingüter wird LeBron sich so nach seiner Karriere kaufen?
Boah, wo setzt du es an, das Over-Under?
Ja, wie frage ich dich? Also ich würde wahrscheinlich 187 sagen.
7,5. Nein, 7,5.
Nein, klar.
Ich glaube schon, dass der Borderline zweistellig geht.
Ja.
Aber es ist doch auch geil. Also muss man doch machen irgendwann.
Ja, ist ja, also ich meine, es gab irgendwo mal das Gerücht, es gab ja hier Brangelina, Brad Pitt und Angelina Jolie hatten ja eine relativ ekelhafte Trennung. Und es ging
so dirty? Ich habe das gar nicht so mitbekommen.
Ja, doch, das war nicht so gut. Und das Witzige war, dass ich irgendwann mal mitbekommen habe, ich glaube, ich habe das hier bei Kaffeeklatsch mit Tegli und Fünkli, hatte ich das irgendwann mal recherchiert tatsächlich, aber dann irgendwie doch nicht genommen. Dass damals echt so ein bisschen auch der Grund war, die beiden hatten sich zusammengesetzt und dann so klassisch Rich Life, ey, wir gehören zu den krassesten Menschen auf dem Planeten. Was wäre denn so angemessen für uns? Was gehört sich denn so einfach mal? Ja, kaufen wir mal in Frankreich einfach mal ein Weingut. So ein richtig fettes. Und dann daraus ist irgendwie entstanden, Angelina Jolie hat irgendwann einfach festgestellt, ich mag gar keinen Wein, ich habe überhaupt keinen Spaß in der ganzen Geschichte. Und Brad Pitt natürlich, geiler Typ, einer der geilsten Typen auf der Welt, meiner Meinung nach. So, Pragmatiker, ey, ich habe jetzt ein Weingut, so, das pflege ich und das will ich irgendwie auch wahrnehmen. Ne? War dann halt schön, wenn man in Frankreich hat Wein gesoffen wie ein Blöder und Angelina Jolie war richtig sauer. So, und das war irgendwie, und dazu noch ein bisschen zu doll gekifft scheinbar, aber auch Ehre an der Stelle, so ja, war ein kleiner Reibungsfaktor in der Beziehung scheinbar.
Ich finde das geil, wie so auch Beziehungsprobleme gehaltsmäßig oder lebensumstandsmäßig ein bisschen unterschiedlich sind. So wie sich unser eins halt über nicht rausgebrachten Müll oder wer geht einkaufen abfuckt, ist es bei denen halt so, ja, du hast jetzt ein Weingut gekauft, ich mag gar keinen Wein.
Lass uns das Weingut mal wieder verkaufen. Willst du mich verarschen, Digga?
Ja, ohne Scheiß. Oh, herrlich. Ja, schöner Exkurs. Nee, war mir nicht bekannt, dass das so bitter auseinanderging. Schade drum. Ich mochte die beiden.
Ja, an der Stelle Werbung für Patreons. Patreon.com/insgesicht von Staudermeier, damit Arne und ich uns irgendwann mal...
Nein, Staudermeier Podcast heißt die Seite.
Ach du Scheiße, das ist schon wieder falsch. Ins Gesicht. Ja. /www.http/ Sag du es jetzt bitte einmal, damit ich meinen Gag zu Ende machen kann.
Und in 3 Jahren einfach so, wieso habt ihr eigentlich keine Supporter? Ja, wahrscheinlich, weil niemand die Patreon-Seite kennt, weil Dirk Funk sie immer falsch im Podcast aufsagt.
Komm, jetzt sag's einmal.
Patreon.com/Staudemeyer-Podcast.
Ja, damit wir uns irgendwann mal im Saarland so ein 4 Quadratmeter Weingut kaufen können. Und dann stellen wir uns 2 Campingstühle davor und werden richtig glücklich.
Boah, bin ich hundertprozentig dabei. Ja. Wobei 4 Quadratmeter schon dünn wird, aber ja, gut.
Okay, sagen wir 14.
Ziel haben im Leben.
14.
Okay, bin ich dabei. Ich ändere auf Patreon mal ein bisschen die Ziele, was wir uns eigentlich vorstellen, was wir mit dem Geld irgendwann mal machen.
Ab 2000 Supportern ist das Weingut im Saarland, denke ich mal, drin. Ja.
Ah, schön Günther Jauch aus dem Einzelhandel verdrängen. Ich bin dafür.
Ich bin kurz vor der ersten Pinkelpause tatsächlich. Aber ich würde sagen, wir ziehen kurz ein kleines bisschen durch.
Du hast mindestens noch 2 Teams, über die du reden willst, fürchte ich.
Boah, mehr sogar.
Ja, mehr geht nicht. Du kannst dir noch 2 aussuchen. Wir machen noch 2.
Dann machen wir eher ein bisschen Rapid Fire.
Okay. Weil ich finde, wir müssen auch noch ein bisschen reden. Ja, aber wir müssen doch auch gleich noch ein bisschen hier Blinker links und so. Und ich habe noch Off-Topic.
Du hast noch Off-Topic? Ach du Scheiße.
Ja, aber nur ein bisschen.
Okay, das ist krank. Dann machen wir jetzt Pinkelpause, werden danach unsere Off-Topic-Rubrik machen. Für unsere Hörer ist ja gar kein Thema, weil Cut und dann ist so. Aber deswegen, ich gehe jetzt pinkeln, dann machen wir Blinker links und dann machen wir nochmal ganz kurz Rapid Fire meine Teams, die ich noch erwähnen will und dann Off-Topic. Klingt rund.
Machen wir so.
BG.
Bis gleich. Für mich smooth, denn ich chill heute mit der Crew und wir tun, was ich will. Kein Stress, oh yeah. Alles cool und gechillt, Rap-Rap, oh yeah. Mit viel Glut auf dem Grill, ey Leute. Heute gebe ich keinen Fake auf die Facebook, die Google und die YouTube-Klicks. Nike-Shoes, man, das so weiß. Yo, yo. Nice, okay, ich mach direkt weiter. Du hast ja laufen lassen, ne? Ich hab laufen lassen,
okay, ich mach im wahrsten Sinne des Wortes, Bruder.
Ich wollte gerade sagen, an allen Ecken und Enden.
Nice. So, da sind wir wieder und an der Stelle natürlich auch nochmal maximale Shoutouts gehen raus an K zu dem R zu dem Uego, der jetzt hier für die kurze Musik, für den Einspieler nach der Pinkelpause gesorgt hat. Natürlich weiterhin einer unserer, ja, ein Buddy von uns, einfach bei dir natürlich nochmal eine ganze Stufe, aber einfach gehört zum Inventar von Ins Gesicht von
Staudemeyer. Einer der besten Menschen, den diese Evolution bisher vorgebracht hat.
Ja, das kann ich so unterschreiben, auch wenn ich leider nicht ganz so viel Kontakt mit ihm habe und was ich auch sehr, sehr schade finde. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich zugeben, ich hatte gerade einen harten Fehl in der Pinkelpause.
Oh, was passiert?
Ja, und jetzt müssen sich alle Frauen, die gerade zuhören, mal kurz ein bisschen anschnallen, weil...
alle 3.
Euer Freund oder euer Mann oder euer Lebensgefährte oder euer Ex-Freund, was auch immer, euer Bruder, ich erzähle euch jetzt was, das wisst ihr eventuell nicht. Der hat höchstwahrscheinlich schon mal ins Waschbecken gepinkelt. Das ist so, weil, und alle Männer werden jetzt nicken, die meisten Waschbecken 100% haben einfach
die perfekte Höhe.
Du kannst dich einfach wirklich hinstellen, wenn du so Tegen, Fünkli, Gardemaß, ja, wobei Arne ist natürlich ein bisschen kleiner, aber wenn du so Gardemaß 1,85 hast.
Das ist so lächerlich.
Dann kannst du wirklich einfach den Löres wirklich da aus dem Hosenbund nehmen und ihn da einfach reinhalten ins Waschbecken. Und dann lässt du laufen und es ist so geil. Und du lässt parallel halt wirklich einfach auch den Hahn laufen. Und Digga, ohne Scheiß, ich schwöre dir, es ist hygienischer, als normal pinkeln zu gehen. Weil du wäschst es sofort weg, du kannst natürlich, am besten Fall hast du noch irgendwie so einen Schwamm und wischt irgendwie ein bisschen nach. Es ist 0% schlimm, weil ich immer höre so, oh krass, du pissst ins Waschbecken, du perverses Schwein, so. Nee, ich finde es vollkommen in Ordnung. Aber, was ich eben gerade vergessen habe, ist, unser Waschbecken läuft nicht mehr so gut ab. Und eigentlich war auch meine Aufgabe da heute hier mit, keine Ahnung, mit so einem Mittel da reinzugehen, damit er wieder vernünftig läuft. Und jetzt habe ich da halt eben reingepinkelt und dann hing da halt die Lache so ein bisschen länger, ne? Also, ja.
Ist unfassbar. Jetzt schon safe, wahrscheinlich die besten 90 Sekunden in IGVS-Geschichte, bis auf die Folge, als du mir feuchtes Toilettenpapier beigebracht hast.
Oh ja.
Auf jeden Fall auch ein solider Throwback. Ich lasse das einfach vielleicht, also auch aus Eigeninteresse, einfach unkommentiert stehen, diesen Exkurs, und äußere mich da nicht weiter zu.
Ja gut, dann sind wir bei unserer neuen Rubrik angelangt, beziehungsweise an einer der neuesten Rubrik. Ich glaube, es war tatsächlich die letzte Rubrik, die wir eingeführt haben. Ja, müsste
die neueste sein.
Ja, und ich habe es ja eigentlich im Intro schon so ein bisschen erklärt. Wir hatten irgendwann mal den Hot Seat, aber jetzt wird es noch eine Nummer dynamischer. Es wird gleich dann einen Einspieler geben, einen sehr schönen, und danach geht auch wirklich direkt so ein bisschen spannungsbildende Musik los. Und dann werde ich Arne einfach rapid-fire-mäßig ein paar Fragen stellen. Und ganz wichtig ist natürlich, er hat maximal wenig Zeit, beziehungsweise minimal Zeit, auf die Sachen einfach zu antworten. Also nicht groß überlegen, wirklich einfach raushauen. Das ist das Credo. Und jetzt kommt der Einspieler. Blinker links. Viel Spaß. Jetzt alle Hörer nicht wissen, weil ich das bearbeiten werde. Das war gerade so unfassbar laut für unsere Ohren.
Unfassbar laut.
Aber es geht los. Blinker links. Also, kurze Backstory. In der letzten Saison habe ich bei meinem Season Preview Ranking auf YouTube die Sacramento Kings auf den 29. Platz der Liga eingeordnet. Ja moin, reiner Experte natürlich. Geworden sind sie am Ende 18. und waren rund um die Explosion von De'Aaron Fox natürlich echt vielleicht die Überraschung der Saison. Und ich frage dich jetzt natürlich, wer werden die neuen Kings 2020? Also das vermeintliche Müllteam, was am Ende alle überraschen wird.
Die Phoenix Suns. Ach du Scheiße.
Geil. Ich gehe mal davon aus, dass du von Zion Williamson wahrscheinlich noch kein richtiges Spiel gesehen hast. Aber ey, ganz ehrlich, Digga, habe ich halt auch nicht so. Dennoch soll der Hype ja scheinbar real sein. Also frage ich dich jetzt einfach, was sagt dir dein Schlepphodengefühl? Zion Williamson, absoluter Megastar, ein echter Superstar, mehrfacher Allstar oder dann doch vielleicht eher Bust?
Total einfach ein echter Superstar.
Wenn Prime Gordon Hayward eine 10 von 10 war, welche Stufe sehen wir in dieser Saison?
Eine solide 7,8 aus 10, das wird so ein bisschen Throwback, Hayward wird zurückkommen. 7,8 wird aufgerundet auf 8, also eine 8 von 10.
Wird es in der nächsten Regular Season einen Spieler geben, der mindestens 30 Punkte pro Spiel scored?
Definitiv.
Was wäre dein realistisches Over-Under für Made Threes von Ben Simmons in der nächsten Saison?
Heieiei, oh, mein realistisches Over-Under würde ich ansetzen bei 50 und ganz, ganz knapp mit maximalen Bauchschmerzen das Over nehmen.
Welcher NBA-Spieler wäre der beste Livestreamer?
Nikola Jokic. Er würde so Ernährungsberatung machen und ich glaube, es wäre richtig geil.
Oktoberfest oder Parkbank-Suff?
100% Parkbank-Suff.
Wer gewinnt den Westen?
Die Utah Jazz.
Wer gewinnt den Osten?
Die Philadelphia 76ers.
Nenne drei Eigenschaften, die deinen Podcast-Kollegen charakterisieren.
maximal kreativ. Ein unglaublich schön geformter Lörres. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das als Eigenschaft zählt, aber ist hundertprozentig dabei. Und die pure Dedication für das, was er liebt.
Alles klar, ja, das war's. Also da haue ich wirklich mal direkt mal das Airhorn raus. Also wenn das mal kein gelungenes Comeback von Blinker links war. Also ich finde,
dass der Pressure ist sowas von da.
Ja, der ist real, ne? Müssen wir uns über
Antwort unterhalten? Also du kriegst sofort instant Puls. Müssen wir uns überantworten? Ich habe, glaube ich, wieder relativ viel Mist erzählt, ehrlich gesagt.
Was ich halt richtig also geil fand, dass du die Suns genannt hast.
Die Suns bin ich mir unsicher, ey. Aber also ich meine, die Suns, was ist
die
so
sind aber der keine perfekte Ahnung, wird, Pick? Weil die ja, meisten
bei Vegas wird das Over-Under irgendwo, keine Ahnung, wo wird das liegen? Wahrscheinlich um und bei 30 oder was?
Was ist das Over-Under, wo der Durchschnitts-NBA-Fan die Suns einordnet im Westen in der neuen Saison? 14 wahrscheinlich.
Entweder niedriger oder höher. Wahrscheinlich Anfang der 20er oder so maximal.
Also ich meine jetzt,
ich glaube die Leute
also rein im Westen selbstverständlich so. Ich meine, die können letzter werden im Westen oder die werden vielleicht, wenn es gut läuft, so 13. Das denken die meisten. Und ja, ich find's geil. Für mich gibt's echt ein Szenario, dass die so 10. werden.
Die können okay
9.
sein.
Werden.
Ja, glaube ich auch. Ja. Die können 10. irgendwie 11. keine Ahnung, 35 Wins. Könnte passieren in irgendeinem Szenario.
Ja. Ich sehe sogar noch ein kleines bisschen mehr. Aber finde ich richtig geil. Ja, hat mir Spaß gemacht. Wir lassen das jetzt einfach so stehen. Und ihr könnt euch natürlich gerne dazu äußern. Und gerade auch bei Patreon oder in der Facebook-Gruppe Ins Gesicht von Stoudemire Talk, für die wir natürlich auch nochmal kurz Werbung machen müssen. Und vor allen Dingen an der Stelle will ich auch mal aussprechen, ich habe gesehen, du hast dich mit denjenigen auch in letzter Zeit nochmal ein bisschen in Kontakt gestellt. Aber von meiner Seite, was maximal untergegangen ist, unsere Moderatoren, die in dieser Facebook-Gruppe jetzt seit, ach, schon, ich glaube, über einem halben Jahr einfach einen sensationellen Job machen. Und klar, ich habe da jetzt nicht mehr groß reingeschrieben. Ich habe da ganz ehrlich gesagt, ich habe das einfach so ein bisschen übergeben. Und ja, weil es auch so gut lief, ich habe das Ganze schon verfolgt, habe ich für mich keinen Grund gesehen, da jetzt irgendwie zu intervenieren. Also das ist eigentlich ein verstecktes Lob. Aber an der Stelle, falls ihr zuhört, möchte ich einfach nochmal sagen, vielen, vielen Dank. Ihr seid ein großer Grund, warum diese geile Facebook-Gruppe, die übrigens meine Idee war, einfach nach wie vor so geil läuft. Mit inzwischen fast 3000 Mitgliedern und jeder, der Facebook kennt, und Facebook ist echt so der Rattenhaufen des Internets, dass das überhaupt funktioniert, dass fast 3000 Menschen in einer Facebook-Gruppe relativ normal miteinander umgehen und das tatsächlich produktiv miteinander diskutiert wird, ist eine Sensation. Also die Ins Gesicht von Stoudemire Talkgruppe auf Facebook ist ein Phänomen, meiner Meinung nach.
Bin ich hundertprozentig dabei, gerade bei der Entwicklung, die Facebook einnimmt. Also wirklich ja mittlerweile das mit Abstand schäbigste Social Network, was es so gibt, und irgendwie ganz, ganz furchtbar geworden. Und dass es tatsächlich möglich ist, mit um die 3000 Mitgliedern wirklich noch eine seriöse Gruppe, wo Leute Bock haben, jeden Tag reinzugehen. Und es gibt wirklich unfassbar viele hunderte Menschen, die da jeden Tag reingehen, von denen ich genau weiß, ohne sie zu kennen, dass das so ein Ritual ist, dass sie Facebook aufmachen, in die Gruppe gucken und sich mit Leuten austauschen über den Sport, den wir alle feiern. Unfassbar. Und ja, das funktioniert nur, weil es Moderatoren gibt, die sich darum kümmern, dass das halbwegs in geregelten Bahnen abläuft, weil wir uns da komplett schlank machen, aus Zeitgründen, auch aus Gründen, weil wir uns da bewusst zurückhalten wollen, weil das nicht unser Ding sein soll, sondern wir haben es initiiert, es soll eure Gruppe sein, wo man sich austauschen kann. Also Chapeau, Klack, hoch 10. Fantastisch, dass ihr die Arbeit macht. Vielen Dank.
Ja. Mehr kann man dazu nicht sagen. Ansonsten gehen wir jetzt weiter nochmal kurz auf ein, zwei Teams. Die Jazz stehen bei mir auch auf der Liste, muss ich natürlich sagen. Ich bin da ja maximal subjektiv und muss natürlich sagen, es tut weh. Es tut weh, die Offseason so gut zu bewerten, weil halt mein Ricky weggegangen ist. Aber ich finde es beidseitig cool. Ich freue mich total auf die Suns mit Ricky. Da werden wir natürlich auch in den nächsten 4 Episoden irgendwann mal drauf eingehen. Aber klar, Mike Conley ist für dieses Spielsystem einfach ein richtig geiler Fit, weil der große Kritikpunkt, den ich immer hatte an diesem Mann, an diesem Basketballer, war halt, dass er sich zu sehr versteckt im System und sich zu sehr zurücknimmt. Seit Jahren habe ich immer gefordert, ey Mike Conley, wenn du mal All-Star werden willst oder vielleicht mal zeigen willst, dass du wirklich so gut bist, dann score halt mal 22, dann mach halt, wenn das Material nicht um dich herum da ist. So, aber jetzt ist er bei den Jazz und hat mit Quinn Snyder eigentlich den perfekten Coach und das perfekte System für sich, weil er kann seine großen Qualitäten am Ball dann natürlich auch als Spot-Up-Shooter im Vergleich zu Ricky ausspielen. Ja, das sollte wirklich sehr, sehr gut werden. Und auch der Deal im Prinzip, was sie dafür abgegeben haben, Grayson Allen, Kyle Korver, Jay Crowder und halt den 2019er dann halt, den sie abgeben mussten, das geht völlig in Ordnung so. Was ich bei den Jazz jetzt nicht so geil fand, war halt echt der Bojan Bogdanovic-Deal. Da werden jetzt viele sagen, boah, ist doch eigentlich richtig geil, aber mir fehlt so ein bisschen die Vision, Joe Ingles und Bojan Bogdanovic nebeneinander. So, da fehlt mir echt, gerade defensiv habe ich da ein bisschen Sorge, und ich finde auch, dass 4 Jahre 73 für den Mann schon viel ist. Da habe ich leichte Skepsis. Und ich finde auch, was untergegangen ist, deswegen, vielleicht kommen wir gleich noch auf die Pelicans, Derek Favors, einer der unterschätztesten Basketballer für mich momentan der NBA. So, der wird den Jazz fehlen. Natürlich war es nicht optimal neben Gobert, aber das ist einfach das Ding. Und das dann zu ersetzen mit irgendwie, gerade weil Favors defensiv echt richtig, richtig gut war in der letzten Saison. Und das dann zu ersetzen auf einer 4 potenziell mit einem Bojan Bogdanovic, da wird ihm ein bisschen was abgehen. Natürlich kommt Shooting dazu, aber da bin ich einfach ein kleines bisschen gespannt. So. Die kleinen Deals waren auch geil, Moody meinetwegen, Ed Davis, cool, aber das ist so mein Take zu den Jazz.
Kann ich nachvollziehen, sehe ich ähnlich, ein bisschen weniger kritisch, was wahrscheinlich auch so ein bisschen an Ricky liegt und daran, dass ich noch ein größerer Mike Conley-Fan bin, als du es jemals warst.
Ich glaube, es gibt in Deutschland nicht viel größere Mike Conley-Fans als dich, muss man mal dazu sagen.
Ja, ist wahrscheinlich echt so. Mhm. Also ich bin wirklich ein Riesenfan, ich liebe den Typ, ich finde dieses Skillset einfach unfassbar geil, und ich war immer eher der Verfechter davon, dass er nicht mehr macht, in Anführungsstrichen, im Sinne von nicht mehr scored. Nicht, weil er nicht kann, sondern weil er nicht muss und weil das irgendwie in seinem Naturell liegt. Ich glaube schon, dass es jemand ist, der jederzeit in der Lage wäre, dir 25 über eine Saison zu geben. Dann wahrscheinlich nicht mehr ultra effektiv und effizient. Aber ich bin ein Riesenfan von Mike Conley immer gewesen. Und gerade das Pairing mit Marc Gasol, das tut mir ein bisschen weh, dass das jetzt aufgebrochen ist. Ich sehe deinen Punkt mit Bojan und Joe Ingles. Ich bin ein Riesenfan von Bojan Bogdanovic an sich. Finde das Signing in einem Vakuum auch nicht ganz so schlimm, auch wenn man natürlich mal sagen muss, Bojan ist in erster Linie mal ein unfassbarer Dreier-Shooter. Also Case einer der besten der Liga zu sein letztes Jahr. Boah, der müsste um die 17, 18 Punkte gescored haben. Und das mit weit über 40% von draußen. Also tatsächlich einfach nochmal ein geiler Typ. Jemand, der offensiv nochmal eine Waffe ist. Und die Jazz, wenn man ihnen was vorwerfen konnte letztes Jahr, dann für mich, dass sie offensiv, gerade offensiv, einfach ein bisschen berechenbar waren. So, es war dann Donovan Mitchell und dann ganz lange nichts. Dann hatte Joe Ingles mal seine Momente, in denen er völlig ausgebrochen ist, aber es war schon immer relativ klar, wo es dann gerade hinten, wenn es eng wird in der Crunch-Time, wo der Ball dann hingeht. Dieses Jahr haben sie einfach für mich eine Offensive, wenn denn das Closing-Lineup dann Conley, Mitchell, Bogdanovic, Ingles, Gobert sein sollte, wo sie 4,5 legitime Scoring-Optionen haben, was für mich immer ein Case ist, den ich geil finde. Also ich liebe einfach Teams, die, sage ich mal, auch was so Scoring, Points per Game und so eine relativ flache Hierarchie haben, die nicht ganz so top-heavy sind. Die Jazz, wahrscheinlich werden alle 5 Starter nächstes Jahr, keine Ahnung, 12, 13 per Game aufwärts scoren und so. Das gibt's auch nicht allzu oft. Das wird relativ ausgewogen sein. Natürlich wird Mitchell der Topscorer sein, aber es wird da viele Jungs geben, die da mit reinsteuern können. Gefällt mir gut. So, ich sehe den Verlust von Favors, auch wenn ich finde, dass, ja, also ich sag mal, der Fit mit Rudy Gobert, ich finde, der sah am Ende, weil sie es dann gut gemacht haben und einen guten Drive zusammengefunden haben, sah er besser aus, als er eigentlich am Ende ist. So, also wir haben lange darüber geredet, dass der Fit eigentlich nicht so richtig geil ist, dass gerade Favors heutzutage eigentlich auch eher eine relativ klare 5 sein sollte. Sie haben es dann sehr, sehr gut hingekriegt, die Lineups zusammen haben extrem gut funktioniert. Wenn sie jemand anderen auf der 4 geholt hätten, der dann nicht Joe Ingles oder Bogdanovic oder wer auch immer da dann spielt, ist, hätte es mir besser gefallen. Also den Verlust von Favors finde ich nicht so wahnsinnig schlimm. Ich sehe aber den Punkt, wenn da dann auf einmal ein Ingles oder ein Bogdanovic, beide jetzt irgendwie körperlich nicht die maximal ausgeprägten und irgendwie schon solide undersized, so, das finde ich ein bisschen schwierig. Da würde ich mir wünschen, dass da noch irgendwie was passiert. So. Ansonsten, Ed Davis kannst du da mal hinwerfen, so, dann hast du wieder deine körperliche Dominanz. Mir gefällt dieses Lineup einfach extrem gut und ich bin ein Conley-Fan, ich bleibe ein Conley-Fan. Ich glaube, deswegen habe ich es eben gesagt bei Blinker Links. Ich glaube, dass die Jazz den Westen gewinnen. Den Osten,
ja, wahrscheinlich
die
Jazz schon Take.
Ja. Ich glaube, dass sie ein echt legitimer Contender sind dieses Jahr. Freue mich wahnsinnig drauf. Also so, ich bin letztes Jahr ein Fan davon gewesen. Ich mag diesen Spielstil. Natürlich, Ricky weg, schwierig, schade, so, aber ich bin maximaler Fan. Also ich glaube, ja, dass das ein in der Breite einfach ein unfassbar geiles Team, was sensationell gecoacht ist, sein wird, dass ein Rudy einfach auch nochmal zementieren wird, was er für ein unfassbarer Zocker ist. Ja, ich freue mich einfach extrem. Ich freue mich extrem auf die Jazz.
Ich verstehe es ja auch total. Und wie immer wird es so laufen, mein Herz wandert mit Ricky und mein Herz wandert zu den Suns, aber natürlich werde ich Jazz-Fan bleiben und ich freue mich ja auch auf die neue Saison und auch sehe ich sie als, ja, oder sie gehören einfach zu diesen 4, 5 Teams, ja, die mitspielen, einfach um den Titel im Westen. Ich würde nicht so weit gehen, ich glaube gestern im Livestream bin ich tatsächlich so weit gegangen und habe gesagt, die Rockets werden den Westen gewinnen. Oder nein, in der Regular Season habe ich zumindest gesagt. Ich habe gesagt, die Rockets, oh stimmt, das war mein Take, das muss ich einfach mal raushauen, ne? Mein Hot Take, ja, oder wie hot ist er wirklich? Aber ich habe gesagt, in der Regular Season werden die Rockets den Westen gewinnen. Und ja, in die Finals kommt aus dem Westen dann entweder die Lakers oder die Warriors. Das war mein Take gestern.
Finde ich gut. Ist zu 0% hot, der Take, ehrlicherweise. Nee. Aber ja. Ja, kann man machen. Kann
ja,
man.
Aber auch, dass die Rockets den Westen in der Regular Season gewinnen nach der Westbrook-Geschichte. Also ich glaube, heute schaffen wir es nicht mehr, weil das ist zu komplex. Aber da werden wir in den nächsten 4 Episoden spätestens drauf zurückkommen. Aber das ist schon irgendwie
im Westen. Also wenn du die Over-Unders anguckst, sind die Rockets, die Jazz, die Clippers und die Nuggets quasi gleich auf. Also die Rockets, Jazz und Clippers haben exakt das gleiche Over-Under bei fast allen Anbietern und die Nuggets sind minimal dahinter. Also ehrlicherweise sagen die Quoten genau das, was wir alle sagen. Da gibt es 3, 4, vielleicht 5 Teams, die da einen Case machen, die das Ding gewinnen können und keiner weiß es. Am Ende ist das ein Coin-Toss. So. Da wird kein Team vorne wegrennen. Ich bezweifle, dass da ein Team 5, 6 Wins mehr als der Second Seed haben wird am Ende des Tages. Das wird eng sein bis hinten raus, prognostiziere ich mal so. Wird geil, wird einfach extrem geil.
Ja. Ja, das ist okay. Und dann müssen wir jetzt hier ein kleines bisschen abklemmen, weil ich habe ja noch 3 Teams auf der Liste und ich weiß, die kriegen wir nicht mehr durch heute. Aber das wird dann nicht hinten runterfallen, sondern wird in den nächsten 4 Episoden auf jeden Fall dann nochmal ausführlicher drankommen. Das waren für mich die Lakers. Ja, die Lakers einfach. Ach, weil wenn du Anthony Davis dazu bekommst, dann hast du irgendwie eine gute Offseason gehabt. Klar, man kann darüber diskutieren, war das jetzt letztendlich überhaupt gut, weil sie haben halt nicht den dritten Star dazu bekommen, dies, das und so weiter. Aber mein Gott, das ist schon völlig in Ordnung. Und ansonsten stehen hier für mich natürlich noch die Pelicans. Ja, haben wir auch schon drüber geredet natürlich, was die, oder haben wir noch gar nicht drüber geredet, weil wir nicht über Lakers geredet haben, aber das ist einfach schon sehr, sehr solide, dass hier, also wann schaffst du es mal, dass du Anthony Davis, einen Spieler von Anthony Davis Kaliber abgibst und dann der nächsten Saison wahrscheinlich besser sein wirst. So.
Ja. 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 Safe.
Dann bist du halt ein Gewinner und wenn du dann sogar auch noch für die Zukunft so grandios aufgestellt bist wie die Pelicans, dann ist das einfach eine geile Geschichte und das Team ist maximal sympathisch eigentlich auch, also für mich, wir hatten irgendwann mal League Pass Rankings auf unserem Blog Rest in Peace gemacht die Pelicans wären halt ganz, 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 ganz oben dabei so. Also wirklich ganz oben dabei. Ich freue mich so krass auf das Team. Und als letztes Team habe ich halt noch genau das, was ja von den Rockets teilweise profitiert hat, was natürlich auch von den Clippers profitiert hat. Und das sind die Thunder. Die Thunder sind für mich ein Riesengewinner dieser Offseason, weil nicht nur für die Zukunft, für mich sneaky, und wir müssen es jetzt gar nicht groß ausdiskutieren, haben sie eigentlich genau das gemacht oder haben das Potenzial. Und da wird es jetzt spannend, weil deswegen weiß ich nicht, wenn wir jetzt wirklich ernsthaft tippen in den nächsten 4 Episoden, werde ich die Thunder nicht sagen, die sind ein Kandidat für 42 Wins oder für 40 Wins. Ey, aber schaut einfach mal rein, was die für einen Kader haben. Wenn sie ernst machen würden, dann ist das ein Team, was eigentlich auch in den nächsten Jahren gar nicht so schlecht wäre. Und dieses Thunder-Team im Osten ist für mich ein klarer Playoff-Kandidat. So, mehr sage ich dazu nicht. Wird es passieren? Nein, weil wahrscheinlich noch ein paar Deals kommen. Gallinari wahrscheinlich abseits des letzten Jahres jetzt, was auf dem Vertrag ist, wahrscheinlich nicht mehr da spielen wird. Chris Paul, keine Ahnung, wenn sie ihn abladen können, werden sie es wahrscheinlich irgendwann machen. Ja, aber das Team ist sneaky gar nicht so schlecht. Naja, mehr sage ich dazu erstmal nicht.
Also sneaky gar nicht so schlecht, gehe ich hundertprozentig mit. Ich finde die Thunder auch nicht so schlecht. Sie sind für mich auch eins der Teams, die ich noch als Gewinner sehen würde, beziehungsweise Sam Presti. Also bei mir sind die drei Teams, die ich als Gewinner der Offseason habe, sind tatsächlich langweiligerweise die Lakers, die Pelicans und Sam Presti. Das ist das, was ich bei mir hier noch stehen
mal, habe. Überlegt bitte mal, klar, denkt euch den Paul George Trade mal weg, aber denkt euch alles dazu, was daraus geworden ist. Was hat Sam Presti aus Victor Oladipo damals und DeMontis Sabonis gemacht? Was hat er daraus gemacht?
Verdammte Legende. Eine unfassbare Legende, der Mann. Also,
und safe, nicht dumm und nicht glücklich, klar, weil du kannst jetzt sagen, nein, Sam Presti wusste, wir machen das jetzt, weil wir haben wirklich eine realistische Chance, Paul George längerfristig zu halten. Daran haben die wenigsten geglaubt, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft und hat das dann wieder so geflippt, dass das ist großartig, der Trade im Nachhinein. Also der Paul George 100%. Trade zu den Thunder damals, auch wenn die Pacers auch nicht verloren haben im Nachhinein, nach wie vor nicht. Das ist echt so ein Win-Win-Ding, aber im Nachhinein ist das echt ein großartiges Ding.
100%. Deswegen sind die Thunder für mich auch bei den Vorzeichen, die man einfach mitdenken muss. So, wenn Russell Westbrook sagt, ich möchte weg und ich möchte zu explizit einem Team, dann ist das einfach eine Ausgangslage, wo du in einer Scheißsituation bist. Hat Sam Presti mal wieder wahnsinnig viel rausgeholt. Die sind für mich ein Team, was natürlich sind sie signifikant schlechter geworden.
Die Rockets haben übrigens auch.
Ja, natürlich gehören die Rockets da irgendwo auch mit rein. Die wollte ich mir aber nochmal aufsparen. Ja, da müssen wir irgendwie in dem Preview nochmal drüber reden, wie denn dieser Fit irgendwie zu verstehen ist, was wir davon halten und so weiter. Deswegen habe ich das so ein bisschen ausgeblendet. Lakers gehören für mich 100% mit rein. Ja, du hast nicht die Jungs bekommen, die du haben wolltest, zumindest im Gesamtbild nicht. Dir fehlt irgendwie dieser viel zitierte dritte Star. Wenn du den 5, 6 besten Spieler der Welt pairst mit dem für mich nach wie vor besten Spieler der Welt, hast du nicht so wahnsinnig viel falsch gemacht, auch wenn der Weg dahin relativ weit war und es zwischendurch sehr chaotisch war und da auch Signings dabei sind, die ich nicht so richtig charmant finde und so weiter und so fort. Für mich 2 unfassbar unterschätzte Signings bei den Lakers, Danny Green, Avery Bradley, bin ich maximaler Fan von beiden Signings, finde ich überragend und prognostiziere jetzt schon mal, Danny Green wird die beste Saison seiner Karriere spielen. Und das heißt für Danny Green relativ viel, weil dieser Typ schwer. Bei den Spurs.
Ja, weil letztes Jahr war schon Career High auf allen Ebenen. Letztes 45% Career High von draußen. Ich glaube 198 Dreier made. 12
oder so. Zu 12, 13 bei den Spurs auch unfassbar gebombt. Ich glaube, dass der Fit zwischen Danny Green und LeBron James nicht besser sein könnte. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich glaube, dass ein Avery Bradley auch nochmal so eine kleine Reinkarnation bekommen wird, bin ich auch ein großer Fan von Avery Bradley immer schon gewesen.
Das ist das große Mysterium der NBA.
Sehr, sehr gut.
Weil das Ding ist, wir sind ja selber Analytics-Freunde, selbstverständlich. Aber seit, ich glaube echt mindestens 2, wenn nicht sogar 3 Jahren, sagen eigentlich alle Analytics, dass Avery Bradley 100%. Ein schlechter Basketballer und sogar ein schlechter Verteidiger ist. Aber da hört es für mich auch komplett auf.
Gehe ich nicht mit.
Gehe ich 0% mit. Und ich glaube, dass Avery Bradley es endlich beweisen wird wieder. Und dass auch da die Metriken da am Ende wieder stimmen. Das ist ein guter Basketballer, Mann. Und der passt da so geil rein in das Team. Da bin ich komplett deiner Meinung.
Und gerade wenn du mal reinguckst bei den Grizzlies am Ende, 46 aus dem Feld, 39 fast von draußen, 90 von der Linie bei 16 Punkten. So, das kannst du natürlich irgendwie nicht als irgendwie linear so hochlegen auf das, was er bei den Lakers produzieren wird. Aber das ist genau das Ding, wo Analytics an ihre Grenzen kommen und wo du einen Eye-Test mit reinwerfen musst und das prognostizieren, sondern proklamieren wir ja seit irgendwie 22 Jahren. irgendwo dazwischen ist das, was die, wenn man sie denn so nennen will, die Realität abbildet. Nur die eine Seite der Medaille wird nicht reichen, wird niemals reichen, nur der Eye-Test reicht nicht, nur Stats und Analytics reichen nicht, irgendwo dazwischen ist es dann die Wahrheit. Und das ist ja so ein bisschen so ähnlich wie dieses Phänomen vor ein paar Jahren, dass Kawhi Leonard auf einmal Analytics-mäßig ein scheiß Verteidiger war. Hat verschiedene Gründe, zumal defensive, individuelle Metriken eigentlich fast alle irgendwie für die Tonne sind. Nichtsdestotrotz, das war so ein Paradebeispiel für, es reicht halt nicht. Und Avery Bradley, da wirst du mich nie mehr von runterbekommen, dass Avery Bradley ein Plusspieler für jedes Basketballteam ist. Bleibe ich mein Leben lang drauf und da kannst du mir 300 Zahlen und Metriken zeigen, die das Gegenteil beweisen. Gehe ich nicht mit. Das ist einfach ein Junge, der gefällt mir wahnsinnig gut. Und die Lakers haben halt ehrlicherweise auch einen absolut legitimen Anspruch, den Westen zu gewinnen und können Contender, sind ein absolut legitimer Contender. So, da muss man nicht drum rumreden. Man muss sie jetzt nicht völlig glorifizieren. So, aber die Lakers, ein Team mit LeBron James und Anthony Davis, die beide fit sind, ist immer ein Team, was einen Titel gewinnen kann. So, egal, wen du daneben stellst und wenn es 3 TKs sind, ist vollkommen egal.
Ja. So, von daher und sind die da Lakers sagt, für mich. Nee, das stimmt nicht, das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Ja, und dann auch gebrannt. Selbst wenn ihr Supporter seid, 100%. Dann nehmen wir euch die 3 Euro nochmal weg aus der Tasche, dann gibt es erstmal ein Ding und dann nehmen wir nochmal 3 wirklich raus. Das ist einfach Quatsch.
Ja, also so viel zu den Lakers. Bei den Pelicans bin ich komplett bei dir. Also das ist der Case. Du verlierst deinen mit Abstand besten Spieler und wirst trotzdem arguably zumindest mal nicht schlechter. Kriegst einen Redick dazu, einen Favors dazu, Ball und Ingram und so weiter und so fort, einen Zion dazu. Also
und man Pelicans vergisst sind halt auf einmal Drew Team, Holiday, ne? Ich habe mich selber dabei ertappt, ihn zu vergessen. Unfassbar.
Ja, ja, ja.
Man definitiv denkt einer der besten Two-Way Guards der Liga. Geiles Team, macht richtig Spaß. Und dann so, ach krass, Drew Holiday ist auch noch dabei. Ja, alles klar.
Ja, mhm. Ja. Gehe ich komplett mit. Und natürlich Honorable Mentions, man muss sie mit reinwerfen, die Miami Heat, weil sie fucking Jimmy Butler gesigned haben. Nein, aber das muss ich nochmal sagen. Also das ist für mich, das haben wir natürlich auch schon mal thematisiert in einer der letzten Episoden. 2017 muss es gewesen sein. Dass für mich Jimmy Butler bei den Miami Heat, wir haben, glaube ich, die Moves unserer, also die Teams unserer neuen, die neuen Teams unserer Lieblingsspieler, jetzt habe ich es dann auch hinbekommen, haben wir bewertet, 0 bis 10 und für mich ist es, das habe ich damals gesagt, dabei bleibe ich heute, ist eine 10 aus 10. Also wenn du mir damals ein weißes Blatt Papier gegeben hättest und gesagt hättest, schreib das Team rauf, wo du Jimmy Butler spielen sehen willst, wären es immer all day, all night die Miami Heat gewesen und jetzt sind sie es, jetzt ist er da. Die werden keine große Rolle spielen im Osten, ist mir auch scheißegal. Jimmy bei den Heat ist für mich einfach die Story, auf die ich mich am meisten freue in dieser NBA-Season.
Ja, und ich bin tatsächlich auch dankbar, weil Jimmy Butler ist wirklich teilschuld, warum IGVS jetzt wieder rebranded neu mit dabei ist. Weil ist ich das einfach, so? Ja, ich schwör's dir, Digga. Weil ich habe irgendwann, das war halt echt das Ding, ich habe dieses Logo, weil ihr kennt ja alle das Logo, es ist schon länger passiert, ich meine, unsere Jungs haben ja schon länger das Team gewechselt, damals war es noch KD bei dir, dann bist du irgendwann auf Jimmy gegangen, dies, das, die Trikots haben sich mal wieder geändert, die Farben haben sich wieder geändert und dann habe ich irgendwann einfach festgestellt, boah, Alter, dieses Ricky Suns Jersey mit diesem Miami Weiß ja, Jersey von Jimmy einfach. Die Farben sind so geil. Daraus muss ich irgendwie was anderes machen. So, ich habe gerade jetzt irgendwie so diese Vision. Ich muss das durchziehen. Und das war ohne Scheiß unterschätzt ein Faktor, warum wir jetzt wieder voll dabei sind.
Geil.
Ja.
Ja, liegt an Jimmy. Was soll man sagen?
Ja.
Ja, stabil. Da würde ich sagen, sind wir Basketball-Talk-mäßig quasi durch, oder was? 1,5 Stunden? Ja, alles wie immer.
Also, ich hätte jetzt nicht so viel erwartet, wenn ich ein Hörer von uns wäre.
Ja. Das ist schön, man muss positiv überraschen. Ich würde aber tatsächlich gerne, also damit klemmen wir jetzt hier ab, was Basketball angeht, würde ich sagen. Würde gerne ein kurzes Off-Topic-Thema mit dir noch besprechen, weil das vorhin, ich bin ja aktuell wieder in Buchholz ansässig, also Sitte passt ja wieder quasi auf ein Haus auf, ne? Du kennst die Geschichte.
Ja.
Unsere OG-Hörer werden es mitbekommen haben. Saß heute mit Franzi in einem Zug und wir hatten irgendwie ein bisschen Zeit zu quatschen. Und ich bin ja die letzten 2 Wochen sehr, sehr krank gewesen. Also irgendwie ja. Bronchitis, keine Ahnung, einfach komplett durchgerockt. Echt, also dass ich jetzt hier irgendwie nur 20 Mal gehustet habe im Podcast, ist ein mittelschweres Wunder. Also, je nachdem, wie viel du davon rausschneidest, schauen wir mal. aber also wirklich durch, also gefühlte Nahtoderfahrung, einfach komplett krank. So, wir waren in Kroatien im Urlaub, also sehr spontan und da war es halt böllenheiß. Böllenheiß gibt es auch offiziell nicht das Wort. Ne? Nee. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall sauheiß. So 32 bis 35 Grad draußen. Unsere Airbnb-Butze natürlich klimatisiert. So 18, 19 Grad. Das heißt irgendwie 17 Grad Temperaturunterschied. Bisschen heavy so. Anscheinend habe ich mir da irgendwas eingefangen. Keine Ahnung. Kam nach Hause, war komplett im Eimer so. Meine Theorie ist eigentlich eher, weil sich diese Krankheit, ich dachte, es wäre eine ganz banale Erkältung, Bronchitis, keine Ahnung, zieht sich jetzt schon so lange, wird halt zu 0% besser, zumindest so dauerhaft nicht besser, dass meine Theorie jetzt gerade ist, dass ich mir in Kroatien so ein Tropenvirus eingefangen habe. Also so einen relativ seltenen kroatischen Tropenvirus. Ich wollte nächste Woche, es gibt hier ein ganz gutes Tropeninstitut in Hamburg tatsächlich. Da musste man immer mal hin, wenn du so, in, also wenn du tatsächlich in die Tropen und nicht nur in die kroatischen Tropen fliegst in Urlaub, dann musst du da vorher hin und so. Ich glaube, ich habe mir einen seltenen Virus eingefangen. Halt diesen kroatischen Tropenvirus. Oh, so kamen wir im Zug auf das Thema, dass ich mich total gefreut habe, weil ich dachte, wie geil wäre das denn bitte, wenn sie ein Virus nach mir benennen? Also wenn ich jetzt halt so ein krass seltenes Virus, quasi neu, also kennen die noch nicht, so und wird dann nach mir benannt. So ein bisschen wie damals so Schweine, Hühner, Kuhgrippe, H5N1 oder so. Dann darf ich mir halt irgendwie so eine Zahlen-Buchstaben-Kombination aussuchen und dann heißt der Virus halt so. Dann ist es halt meiner so.
Oh, ich habe direkt eine Vision, ne?
Hab ich ein Virus benannt. Ja, so. Also und dann meinte Franzi, ganz kurz, ne, und darüber möchte ich mit dir reden, dann meinte Franzi, das würde sie nicht wollen, dass etwas Negatives nach ihr benannt wird.
Was?
Und für mich war sofort der Case so, ist mir völlig egal, ob das negativ oder positiv ist. Ich will hundertprozentig, dass was nach mir benannt wird. Also wie geil ist denn das so?
Ja.
Und wenn es der Arne-Tegen-Virus ist und keine Ahnung, das total schlimm ist, aber man möchte doch, dass was nach einem benannt wird, oder nicht?
Ich sehe das überhaupt nicht so negativ. Also ich hatte gerade diese Riesenvision und man muss dazu sagen, ich nenne dich privat auch mal ganz gerne Hödli. Das dürften inzwischen einige verstehen, warum ich das mache. Aber wenn ein Symptom dieser tropischen Krankheit wäre, dass so der linke Hoden so leicht anschwillt, so sagen wir mal auf 160% von dem, was eigentlich normalerweise wäre. Und man würde die Krankheit dann wirklich, man hat den Hödli nennen, das wäre so geil, wenn das halt wirklich Symptom Nummer 1 ist. Wenn dein linker Hoden, und dann musst du halt so das Mini-Lineal rausholen, so diese 2,5 Zentimeter zusätzlich anschwillt und noch ein bisschen mehr hängt oder vielleicht sogar noch kompakter ist, weil einfach richtig Spannung drauf ist. Und dann hast du den Hödli und du weißt, du hast diese tropische Krankheit. Ja, ey, das wäre für mich, ja, Traum.
Life Goals, ne? Aber ich habe es nicht verstanden, weil für mich war das so ein, ja, schon auch so ein Bucketlist-Ding. Also es ist doch einfach schon erstrebenswert, dass irgendwas nach einem benannt wird. Und dann ist mir ja, natürlich wäre was Positives irgendwie geiler, irgendeine heftige Erfindung, aber da kann ich halt nichts, so. Wird im Zweifel nicht sein. Das heißt, der einzige Weg, dass sie irgendwann mal was nach mir benennen, ist halt zum Beispiel, dass ich mir halt so eine völlig seltene kroatische Tropenkrankheit einfange, so, und dann die nach mir benannt wird. Und Franzi meinte wirklich, möchte lieber, dass nichts nach ihr benannt wird, als sowas wie ein Virus. Und das fand ich diskussionswürdig.
Das kann ich nicht verstehen. Also ich habe jetzt auch nochmal ein Beispiel aus unserer Jugend, kann man fast dazu sagen, aus unseren Schwedenreisen, damals mit dem Fußball. Wir hatten da immer einen Teamkollegen und einen Kumpel. Becker hieß er mit Nachnamen. Ich liege jetzt mal nicht seinen Vornamen. Und dann war irgendwann das Geile. Der war eigentlich gar nicht so unsportlich so. Also der war auch gar nicht so ein schlechter Basketballer. Wir haben dann damals halt immer auch in Schweden, wenn wir dann da beim Gothia Cup, Shoutouts gehen raus, da einfach, das war so geil übrigens auch die Zeit, ne? Gothia Cup damals, ich schwör's dir, ne? Wie gern, da würde ich wirklich mal zurückdrehen, ne?
100%.
Also irgendwann 100%. Müssen wir auch nochmal die Story raushauen, wie unser Ägypter-Teamkollege halt so maximal aufs Maul bekommen hat. Das war so krass, Mann. Also, ja, das war schon wirklich heftig. Das machen wir vielleicht irgendwann mal im Off-Topic-Podcast, der für alle Supporter, ja, demnächst auf jeden Fall auch folgen wird. Aber das war halt so die Geschichte. Und dann haben wir immer, das war halt, ja, es war einfach geil. Du hingst quasi immer auf so einem Jugendherberge-Gelände ab und was gibt's da meistens immer? Ein Basketballkorb. Und wir halt auch schon damals immer so ein bisschen affin natürlich gewesen, so ein bisschen werfen ist halt einfach geil. Und der Mann, obwohl er eigentlich gar nicht so ein schlechter Basketballer ist in der Blase, hat einfach so unfassbar schlecht geworfen, dass jedes Mal, wenn er halt einen Airball gemacht hat, also es gab halt keinen Airball mehr, es gab halt wirklich nur noch den Becker. So, in Becker und irgendwann hat sich das so erweitert, dass es den Double Becker gab, wenn du wirklich, keine Ahnung, also noch nicht mal das Netz oder das Stahlnetz getroffen hast und einen Triple Becker, wenn du nicht mal das Backboard getroffen hast. Wenn du wirklich über das Backboard geworfen hast, war es ein Triple Becker. Also, und ich glaube, ihm hat das auch in dem Moment nicht so gefallen. Ey, aber im Nachhinein maximale Legendenbildung, so, ne? Da reden wir immer noch drüber. Das ist so 100%. Geil.
100%. Das ist nämlich genau das, was ich meine. Das bleibt halt bis in alle Ewigkeit. Wenn ich jetzt mit Conny irgendwie ein paar Körbe werfen gehe und wir halt irgendwie ein solide Airball-Festival da irgendwie feiern, dann ist das halt ein Triple-Backer. So, wenn du das Ding aus der Ecke komplett einen Meter zu lang schießt und halt nichts berührst und der Ball einfach nur so traurig, trostlos 16 Meter hinten irgendwie den Spielplatz runterrollt, ist das halt ein Triple-Backer. So. Und das ist auch, das steht gar nicht zur Debatte. Das ist halt völlig klar. Und deswegen verstehe ich das überhaupt nicht, weil das ist doch was, was bleibt. Das ist doch so ein, so was Langfristiges. Wir hatten doch damals auch noch einen Eddy. Kennst du einen Eddy?
Oh ja.
Ein Eddy war auch beim Basketballwerfen, wenn der Ball vom Brett oder vom Ring gegen ein beistehendes Auto fällt. Und dann war es ein Eddy. Der hatte auch ein maximales Talent dafür.
Ja.
Oh, die gute alte Zeit. Ja, ja, gut. Naja, schön. Also siehst du das wie ich, ja?
Komplett. Also Franzi.
Was ist denn das Wahrscheinlichste, was jemals nach dir benannt wird?
Leberzirrhose. Nein, Quatsch, natürlich nicht. Nee,
ich glaube, ich weiß was, ohne 100%. Es wird, ich würde sagen, es dauert noch 3 Jahre. Dann wird es Waschbecken geben, die vorne so eine Auskerbung haben, in denen man
den Schwanz reinhalten kann.
Einfach die beiden Eier reinlegen kann so, und dann halt mittig den Lörres reinlegen kann und das quasi so ablegen kann.
Ja, aber einziges Problem, das muss dann halt schon wieder Unikat sein, weil du kannst jetzt nicht sagen, wir messen einfach mal kurz Arne Tegen und sagen dann, ab jetzt ist das Waschbecken. Das geht halt einfach nicht, weil dann habe ich bei mir halt noch so gefühlte 15 cm Luft, bis meine Hoden dann da irgendwann an die Keramik kommen. Das geht halt einfach nicht.
Solange wir in Deutschland leben, wird es dafür eine DIN oder eine ISO-Norm geben. Das wird dann einmal so ausgemessen. Da muss jeder einmal zum Bürgeramt. Das
100 Leute einmal den messen. Boden fallen lassen.
Und dann wird so ein solider Durchschnitt gewählt und dann kannst du auch 3 verschiedene Größenmodelle kaufen. Ich glaube, das wird kommen. Und das wird dann das Funkbecken sein. Das sogenannte Funkbecken.
Das ist kannst dann wahrscheinlich dann in die 1
von 3. Keramikhandel deiner Wahl. Ja, der, im Keramikhandel deiner Wahl kannst du ein Funkbecken
kaufen. Der sehr kompakte, stramme Hoden. Ja.
Oh, schön. Das war mein Ziel.
Boah. Hey, also wie gesagt, wenn Patreon irgendwann so läuft, dann sind wir für sowas bereit. Ne? Man muss nur Kapital haben. Gute Ideen sind da, offensichtlich. Man muss einfach nur raushauen. So, ne? Von daher, das Waschbecken, wie geil es auch optisch wäre. Ne? Also für eine Bachelor-Pad, wenn du wirklich so ein Junggeselle aus Überzeugung bist oder einfach so ein geiler Typ eigentlich quasi und dann dieses Waschbecken und dieses Gesicht, wenn du das erste Mal eine Frau da reinlässt. Ne? Wenn da einfach wirklich so...
Die sich einfach, ich geh mich nochmal kurz frisch machen, geht ins Bad und kommt raus.
Warum ist hier eine Einkerbung? Was soll man da rein? Legen.
Und die Männerrunde so völlig kommentarlos.
Oh, und dann irgendwann, wie halt bei diesen Sunnyfair-Geschichten, ne? Man muss ja auch mal sagen, unterschätzte Revolution. Ich meine, wir haben irgendwann alle gedacht, dass man 2020 hier schon fliegende Autos hat und was auch immer. Am Ende haben wir nur ein scheiß neues iPhone. Aber ich finde, mit einer der Technologie-Revolution unterschätzt sind halt wirklich diese Sunnyfair-Klos auf den Raststätten, ne?
Die sich selber reinigen
und so, ne? Ja, und da ohne Scheiß. Wenn du da so ein Sunnyfair wie so diese automatischen Rasenmäher hast, der dann, nachdem du pisst und deinen Schlepphoden oder deinen normalen Hoden in meinem Fall dann hochhebst und du keinen Bodenkontakt mehr mit der Keramik hast. So, und dann sofort so ein Mini-Roboter, der quasi da so lang wischt in dem Bereich, wo du gepisst hast. Wie großartig wäre das denn, Alter? Dann haben wir es wirklich geschafft. Weil dann ist das nur noch anstrebenswert.
Ist der logische nächste Schritt der menschlichen Evolution.
Und ich sag dir jetzt mal kurz eins, ne?
Funkbecken,
ich kann auch
mit so einem Saugroboter.
Ich kann dir, also das ist wirklich auch, das Ding ist, wir haben das jetzt wirklich, das ist auch krass, wir haben das seit 4 Jahren geleakt. Das ist wirklich... Also eigentlich müsste man sagen, wenn irgendwas mal nach uns benannt wird, ist es wirklich ins Waschbecken pissen. Weil es da schon gewisse Abende gab, wo dann Arnes Mama dann so gefragt hat, also als wir damals in ihrer Wohnung dann irgendwie eine lange Nacht hatten und ich bei ihm gepennt habe und dann so, Arne, ich habe gehört, ihr wart eigentlich dann auch immer, wart ja schon noch auf Toilette und so, ne? Aber ich habe irgendwie nie die Spülung gehört. Was war denn da los?
Ihr wart so oft im Bad, aber irgendwie habe ich die Spülung nicht gehört.
Na so, ja, wir haben Fingernägel geschnitten, keine Ahnung. Nee, aber jetzt hat mir einer, also aus meinem wirklich schon engeren Freundeskreis, also auf jeden Fall, hat mir jetzt einer gebeichtet in seiner neuen Wohnung, die er jetzt mit seiner Freundin gemeinsam hat, und der war immer ein Skeptiker. Ich war jetzt bei ihm beim Kegelabend, auch letztes Wochenende, das Wochenende ist auch nochmal eine Story für sich, meine Fresse.
Kegeln, unfassbar unterschätzt, ey.
Und dann waren wir so eine riesen Männergruppe und dann alle zu ihm und alle mussten so in der Reihe duschen. Ich gehe duschen bei ihm, er kommt rein und es war von Anfang an klar, so man muss immer offen lassen, weil es muss halt vielleicht einer pissen. Und dann, er kommt rein, ich schätze direkt fest, so, oh geil, Digga, willst du in die Dusche pissen, kein Thema. Und dann er so, nee, ich bin safe. Und geht dann aber nicht zur Toilette, sondern hält halt wirklich den Schwolleck direkt ins Waschbecken. Und ich denke mir so, Digga, was ist denn jetzt los? Du hast doch immer gemeckert und so, ne? Und er so, ja, nee, Alter, das hat die perfekte Höhe, ne? Das ist so glorreich. Und auch er hat es wirklich seit Jahren, hat er es einfach festgestellt. Das ist einfach geil.
Es geht kein Weg dran vorbei. Mhm. Was soll man sagen? Also ich wünsche mir auch so ein bisschen vielleicht so eine, ihr könnt das ja mal halb anonym versuchen, uns einfach mal Feedback zu dem Thema zu geben.
Ja.
So, wie ihr das...
Versucht es bitte. Versucht es bitte einfach. Und wenn es nicht geil ist, dann liegt es halt...
Dass ihr kein Funkbecken habt. 3-4 Jahre noch. Oh Gott. Dann gibt es dann Funkbecken. Ja, schön. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute,
wa? Ja, ich würde sagen, das war ein Vorgeschmack für den Off-Topic-Podcast, der für alle IGVS-Supporter, für die stabilsten Supporter auf der Erde,
demnächst ein Privileg sein wird. Ich würde sagen, wer gute Vorschläge hat, worüber wir in dem nächsten Off-Topic-Podcast reden sollen, schickt die gerne mal raus. Ich kann nicht versprechen, dass wir sie berücksichtigen, aber ansonsten ist die Gefahr, dass es in eine Richtung abgeht wie in den letzten 5 Minuten, also wenn es seriöser werden soll. Schickt nur ein Wort. Ich will nur ein Wort. Mhm. Also nicht irgendwie eng thematisch eingrenzen. Redet doch mal darüber, was hier dann und dann und da passiert. Diese Off-Topic-Podcasts, habe ich mir zumindest vorgestellt, werden auch vom Titel her immer nur ein Wort haben.
Oh, das finde ich nicht schlecht.
Mhm. Waschbecken. Was auch immer. Und dann ist es sehr offen und wir reden über Gott und die Welt. Also schickt uns einfach einzelne Worte. Und dann schauen wir mal, ob wir das berücksichtigen können.
Sehr gute Idee. Aber das ist auch das Geile und deswegen finde ich auch gut, ich habe mich gerade selber dabei kurz ertappt zu sagen, boah, wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier nicht zu sehr vom Leder reißen, hier Off-Topic-mäßig, weil dann wird ja irgendwann der Off-Topic-Podcast irgendwie degradiert. Aber nein, genau das macht das Ganze ja hier aus. Alle, die jetzt auch erst am Dienstag zuhören, die Episode zum Beispiel war trotzdem maximal sinnvoll. So, da war es jetzt kein Problem, dass die 96 Stunden später erst veröffentlicht wurde. Und genauso werden wir immer diesen Off-Topic-Faktor, der uns, glaube ich, auch irgendwie ausgemacht hat in den letzten 4 Jahren. Ja, 100% hat er uns ausgemacht. So. Den wird es auch immer weiter hier geben. Also natürlich wird es irgendwann dann wirklich diesen exklusiven Off-Topic-Podcast für alle Supporter auf Patreon/ was weiß ich, Digga, so geben. Aber klar, also genau die Faktoren, die IGVS schon immer groß gemacht haben, in Anführungsstrichen, die werden wir werden wir einfach immer behalten, hier auch in diesem normalen Podcast für alle verfügbar, selbst wenn die 3 Euren im Monat dann einfach nicht über sind. Alles in Ordnung, Digga, kein Stress.
Euren 100%ig ein besserer Plural als der offizielle.
Komplett.
Also euren ist einfach 100% besser. Ja. Würde ich sagen, dann klemmen wir es damit ab mit dem Hinweis, wer Bock und Zeit und Geld hat, uns zu supporten, der kann das auf patreon.com/Staudemeyer-Podcast oder patreon.com/was-weiß-ich, wenn es
da so was-weiß-ich, Digga.
Also irgendwo kommt ihr schon raus. Ja. Da könnt ihr uns einen soliden 3-Pointer dalassen, dann kriegt ihr diese Episode immer taufrisch am wahrscheinlich Freitag. Also jetzt ist 23 Uhr, mal gucken, ob pünktlich das
Donnerstag ist. Ja, ich baller die raus, komplett. Und dann speichere ich mir halt genau die Uhrzeit auf, und werde dann halt original 96 Stunden später die releasen. Also höchstwahrscheinlich werden die Leute in der Nacht von Montag auf Dienstag die Episode hören können. Also
so soll es sein. Ja. Genau. Und ansonsten für die Supporter gibt es dazu eben diesen einen Off-Topic-Podcast im Monat. Wie gesagt, haut uns gerne einzelne Worte auf irgendwelchen Kanälen, Instagram am besten, da sind wir jetzt gerade am aktivsten auf jeden Fall. Haut uns ein Wort raus, wo ihr euch vorstellen könnt, da wollt ihr uns gerne zu rumsenfen hören. Vielleicht ist es Senf, vielleicht ist der erste Podcast Senf. Wir werden sehen. Also haut eure Vorschläge raus, ansonsten 1000 Dank nochmal an der Stelle für alle gut 200 Supporter, die das jetzt schon gemacht haben. Und danke für jeden, der im Laufe der nächsten Tage noch dazukommt. Ja. Ist für uns großartig zu sehen, dass es funktioniert. Und der Weg, den wir uns überlegt haben, anscheinend zu funktionieren scheint. Also sehr, sehr geil. Ich hoffe, die Episode hat gefallen. Ich hatte 11 von 10 Spaß
auf jeden Fall heute wieder. Also wirklich, dafür, wie es losging, dafür, also mit nicht Episode, sondern davor, das habt ihr nicht mitbekommen, da war wirklich ein bisschen Krieg mit am Start.
Maximal krass.
War das wirklich einfach für mich eine glorreiche Premiere. Und an der Stelle will ich jetzt noch einmal auch etwas pluggen. Und das ist nicht nur unser Instagram-Kanal, ins Gesicht von Staudemeyer/Instagram. Instagram. Nee, wie macht man das denn? Mach du mal bitte.
Instagram.com/insgesichtvonstar.
Genau.
Aber ihr könnt es auch andersrum probieren. Mal gucken, wo man dann rauskommt.
Ich dann keine natürlich Instagram.com/dirkfunkofficial, ganz wichtig. Aber am wichtigsten natürlich, weil, ohne Scheiß, und da will ich dich direkt fragen, es werden jetzt nur alle Supporter mitbekommen, von daher sind es genug. Das ist halt das Geile. Es sind genug, die das jetzt wirklich interessiert. Ich glaube, ich werde morgen Abend wieder streamen. Tatsächlich.
100%.
Also morgen Abend werde ich wieder dabei sein und falls du Zeit haben solltest, nur eine Stunde, werde ich auf jeden Fall auch locker an der technischen Möglichkeit arbeiten, dass du halt Call-In-mäßig mit dabei bist, so, ne?
Und mit meinem Face oder? Nee,
wahrscheinlich nicht. Ja, eher nur Call-In. Ich glaube, Face wird dann, bitte. Also wir können Face auch probieren, aber ich weiß halt nicht, ob das meinen Laptop hier überfordern wird, so. Also Call-In auf jeden Fall. Und wenn du irgendwie Zeit hast und wir trinken dann irgendwie ein Getränk zusammen, das wäre, glaube ich, sehr geil für alle Leute. Aber an der Stelle...
Ich hätte maximal Bock auf eine Kanne mit dir bei Twitch mich zu treffen.
Ja, müssen wir. Also klären wir noch gleich, ob das irgendwie realistisch ist. Aber ansonsten morgen, Freitagabend, ist auf jeden Fall sehr realistisch, dass es da einen nächsten Stream geben wird auf twitch.tv/insgesichtvonstaudemeyer. So heißt der Kanal. Und ja, die gute Nachricht für alle, die es jetzt auch am Dienstag hören, gar kein Thema. Ihr könnt das Ganze auch auf twitch.tv/insgesichtvonstaudemeyer im Wort. Ich weiß noch nicht mehr, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Was bedeutet das?
Video on demand.
Okay, das macht Sinn. Da könnt ihr das auch locker danach gucken. Also wenn ihr es jetzt am Dienstag, Mittwoch oder so hört, dann habt ihr den litten Stream am Freitag verpasst und wahrscheinlich auch noch den vom Samstag und vom Sonntag. Aber könnt ihr euch alles im Nachhinein reinziehen. Und hoffentlich war Tegli dabei.
Ich habe maximal Bock, müsste auch Zeit haben. Letzte Sache, die ich noch pluggen will, die eventuell wahrscheinlich auch niemand mehr hört. Morgen ist großer Klimastreik in Deutschland. Geht da hin, Alter. Wenn ihr die Zeit habt, hingehen.
Ja. So kann man es stehen lassen. Von daher war überragend geil. Shoutouts gehen raus an alle stabilen EGVS-Supporter. An den Rest geht ein etwas kleineres Shoutout raus, aber es ist trotzdem ein sehr gutes Shoutout, würde ich sagen. Und von daher, wir hören uns entweder nächsten Donnerstagnacht oder Freitag oder nächsten Dienstag. Ihr seid alle geil. EGVS forever. Haut rein.
Hallo Lanz.